RD.
Hallo, mein Name ist Sabine Dahl.
Hallo, mein Name ist Nina Zimmermann.
Hallo, ich bin Christian Hort und bei Mitreden dreht sich alles um...
Also meine Meinung.
Meine Meinung.
Meine persönliche Meinung.
Genau, Ihre Meinung.
Mitreden. Deutschland diskutiert.
Canceln, keifen, kritisieren. Wie können wir besser miteinander reden, miteinander diskutieren? Darüber wollen wir sprechen heute Abend, vielleicht auch ein bisschen streiten, hier beim Gesprächsabend der ARD-Infowellen. Heute aus Leipzig von MDR Aktuell. Ich bin Doreen Jonas und sage herzlich willkommen. Meine Gäste heute Abend, Frank Richter, Theologe, Bürgerrechtler zu DDR-Zeiten. Sie waren auch Leiter der Landeszentrale für politische Bildung in Dresden und zuletzt Abgeordneter für die SPD im Sächsischen Landtag. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Weiter bei mir zu Gast ist Corbinian Frenzel, ein Kollege vom Deutschlandfunk Kultur. Und er hat mit Julia Reuschenbach ein Buch herausgegeben. Und zwar heißt es Defekte Debatten. Und da wollen wir auch gleich mehr hören. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Abend.
Und zugeschaltet aus Düsseldorf ist Dennis Fries von der Heine-Universität dort. Und Dennis Fries beschäftigt sich mit der Forschung zur politischen Kommunikation, aber auch zu Online-Öffentlichkeiten. Herzlich willkommen auch an Sie.
Guten Abend.
Wir wollen natürlich auch mit Ihnen reden. Rufen Sie uns an, reden Sie mit, denn unsere Sendung heißt natürlich Mitreden, das nehmen wir wörtlich. Und zwar erreichen Sie uns unter der Nummer 08000 441777. Ich wiederhole nochmal, 08000 441777. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben über die Website mitreden.ard.de und im Tagesschau-Chat, also im YouTube-Kanal der Tagesschau, können Sie uns auch hören und auch sehen. Und Sie können uns dort auch einen Kommentar hinterlassen. Ja, aber fangen wir doch einmal mit einer ganz anderen Debatte an, mit der Debatte von gestern Abend.
Ich sage es mit diesen klaren Worten. Warum soll man so doof sein?
Ich bin einigermaßen erschüttert, mit welcher Wahrnehmung Sie hier heute Abend den Zustand unserer Wirtschaft beschreiben.
Die Frage macht ja die Lächerlichkeit Ihres Vortrags deutlich.
Das hat mit der Realität da draußen, ehrlich, Herr Scholz, gar nichts zu tun.
Ja, Sie haben es sicherlich erkannt, das Duell gestern Abend zwischen Kanzler Olaf Scholz und seinem Herausforderer Friedrich Merz von der CDU. Und die Frage gleich mal an die Runde, war das jetzt eine gute Debatte gestern Abend? Herr Richter vielleicht?
Also ich war angenehm überrascht. Also ich habe ganz andere Ausfälle erwartet als die, die wir jetzt eben gehört haben. Mit dieser positiven Überraschung meine ich die Art und Weise, wie gesprochen wurde. Das mag wohl auch an der Moderation gelegen haben, weniger die Inhalte. Also bei den Inhalten habe ich sehr, sehr viele Fragezeichen und auch inneren Protest gespürt. Aber im Großen und Ganzen fand ich das angenehmer, als ich erwartet hatte. Vielleicht sind meine Erwartungshaltungen schon so niedrig, dass ich positiv überrascht sein konnte.
Ich frage gleich mal weiter den Forscher der politischen Kommunikation, Dennis Fries. Waren Sie überrascht gestern? War es eine gute Debatte?
Ja, ich möchte mich da gerne anschließen. Ich war auch eher positiv überrascht, zumal, wenn man sich die Debatten, die wir in den letzten Wochen im Bundestag verfolgen durften, angeschaut hat, da ging es anders zur Sache. Und da war das Kanzlerduell ja schon zum Einstieg relativ harmonisch, haben, glaube ich, auch die Moderatorin gut gemacht, da erstmal die Respektfragen vorab zu klären, sich ja beide Kontrahenten dann auch sportlich gezeigt. Ich war überrascht von einem ja doch sehr zugewandten Kanzler, also der auch öfter mal sich wirklich mit dem ganzen Körper zu Friedrich Merz gedreht hat und Friedrich Merz auch für seine Verhältnisse, glaube ich, sehr freundlich unterwegs. Also der Respekt war da schon spürbar. Eine Sternstunde der Debattenkultur habe ich jetzt nicht ausgemacht. Die darf man da, glaube ich, aber auch nicht erwarten, weil ja diese Debatten nicht diskursiv angelegt sind. In dem Sinne, dass man da jetzt irgendwie versucht, in der Sache einen Kompromiss zu finden oder sich aufeinander zu bewegen. Da werden einfach die Positionen abgesteckt und dann ist es eben auch ja normal oder gehört dazu, dass man den anderen durch die Blume vielleicht mal als doof bezeichnet.
Das war schon sehr direkt, ja.
Das war schon sehr direkt, aber ja, diese Angriffe auf den Kontrahenten, die sind da, glaube ich, teils dieses Spiels. Und ja, wenn dann eben Luftschlösser mal gebaut werden oder der Vorwurf da im Raum steht, dann gehört das ein Stück weit dazu. Mhm. Ja.
Und Corbinian Frenzel, da frage ich auch gleich noch nach. Gibt es eine Note?
Ach, eine Note, ja. Ich meine, dann ist man verlockt, die 3 zu geben. Ne? Damit macht man im Zweifel nichts falsch. Aber ich musste gerade aufhorchen, als Herr Fries gesagt hat, eine Sternstunde kann man da nicht erwarten und wollte erst nicken. Aber damit wir uns jetzt nicht auch alle gleich zu einig sind an dieser Stelle. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich nicht? Also ich meine, es geht um das wichtigste Amt, politische Amt dieses Landes, um die Bundeskanzlerschaft. Da könnte man natürlich eigentlich schon eine Sternstunde erwarten. Also dass es eine Debatte wird, bei der es knistert, bei der man das Gefühl hat, da wird gerungen um die besseren Argumente. Und es wurde natürlich auch gerungen, aber Sie haben natürlich recht. Es wurde vieles von dem dargestellt, was man, wenn man politisch die Dinge einigermaßen verfolgt, wahrscheinlich auch schon vorher hätte mitsprechen können. Und ja, was Sie gerade ausgewählt haben hier als Ausschnitte, das hat für mich nochmal deutlich gemacht, wie die öffentliche, die politische Debatte manchmal so neben den Lebensrealitäten liegt. Also wenn man sich mal überlegt, im Kolleginnen- und Kollegenkreis, ja, in der Schule, wo auch immer, wo man Menschen begegnet, also welcher Elternvertreter würde sagen, ja, das ist doof an die Adresse der Schulleiterin, ja, oder sie sind gescheitert, das ist ein Offenbarungseid. Also wir haben da in der Politik eine Sprache.
Eine Art zu sprechen, ja, genau.
Und die entspricht ja auch nicht der Realität der Politik, sobald die Kameras aus sind. Also wenn die beiden miteinander verhandeln und möglicherweise müssen sie oder ihre Vertreter das dann ja auch nach der Bundestagswahl, dann werden die natürlich ganz anders miteinander reden. Und ich finde es immer problematisch, wenn die öffentliche Debatte und das, was wir da sehen, zu weit wegrückt von der Realität oder der Normalität, wie wir eigentlich miteinander reden oder ich sag's mal so, wie wir miteinander reden sollten vielleicht.
Dann passt das vielleicht ganz gut. Mein Kollege Robin Hartmann war in Dresden unterwegs und er hat Töne gesammelt, nämlich zu der Frage, ja, wie steht's um die Diskussionskultur in Deutschland? Hören wir mal.
Das ist beängstigend, mit welcher Radikalität eigentlich gesprochen wird. Niveau fehlt einfach. Ne?
Das Miteinander, natürlich auch kontrovers in Teilen, aber nur durch einen Austausch kommt man ja zu verschiedenen Meinungsbildern, die ganz entscheidend sind für die Entwicklung der Gesellschaft.
Diskutieren hilft nicht mehr. Wir diskutieren den ganzen Tag lang, aber es wird trotzdem immer scheiße. Was soll ich mit Nazis diskutieren? Da gibt es nichts zu reden.
Es wäre für meine Begriffe wichtig, dass man wieder Toleranz, dass man Respekt, solche Dinge wieder lernt.
Der Diskurs, wie er jetzt geführt wird, die Schärfe, die er hat, das ist das Unangenehme daran.
Aus meiner Sicht müsste einfach ein bisschen Anstand in die politische Diskussion zurückkehren. Es kann nicht darum gehen, immer nur die Gegenseite zu diffamieren, sondern es müsste einen Zusammenhalt in der Gesellschaft geben.
Ja, und da würde ich gleich Frank Doss zu uns in die Runde holen. Herr Doss ruft aus Zedenick an. Ja, Herr Doss, wie bewerten Sie denn die aktuelle politische Debatte?
In meinem Berufsleben mache ich ja im Prinzip lösungsorientierte Vorschläge an
Menschen. Oh, was machen Sie denn?
Ja, ich bin mehr oder weniger eingesetzt, um Menschen wieder ins Arbeitsleben zurückzuholen. Mhm. Und da stößt man dann auch an seine Grenzen, wenn dann plötzlich Menschen, die lange abstinent waren, so sagt man das heute, also die länger nicht arbeiten waren und sozusagen auf Kosten der Steuerzahler leben, und ja, unverschuldet vielleicht in die Situation gekommen sind. So ein Arbeitsplatzverlust ist immer eine schreckliche Sache im Leben eines Menschen. Ja, aber die Meinung, dass das immer die anderen sind, also der Blick ist immer auf die anderen. Und dann wird es auch mal laut, aber das ist dann eben so, dass ich dann immer ganz klar auf die Sachebene zurückkomme und sage, kommen Sie, bleiben Sie ganz ruhig, hier haben Sie noch einen Kaffee. Ich versuche dann eben einzulenken, was immer schwierig ist, da auch gerade Menschen, die von Armut gebeutelt sind, die vermissen Lösungen, also die sagen, die Politik, die taugen eh alle nichts, also das ist so eine generale, so ein Rundumschlag, dass alle anderen sind immer die anderen schuld, ne? Das ist also so eine ganz klare Haltung und der Staat müsste das machen, der Staat, das sind aber wir alle und dieses unkultivierte Rumgebrülle auch, was übrigens auch eine, Andrea Nahles heißt sie, glaube ich, wer schreit, hat recht, fällt mir dazu immer ein.
Das ist aber schon eine ganze Weile her.
Nee, aber es wird auch im Bundestag in den Debatten oft rumgebrüllt, also sehr lautstark das vom Stapel gelassen, was eben die eigene Meinung betrifft und da werden die anderen recht niedergebrüllt und ich glaube, da haben unsere Politiker eine Vorbildfunktion, die sie nicht wirklich ausfüllen. Das ist also meine persönliche Meinung zur derzeitigen Politik, weil ich habe noch die DDR erlebt, da war man dem ausgeliefert. Wünsche ich keinem, wieder so ein Ausgeliefertsein zu erhalten, dafür, dass man eben einen Job macht, dann wird man älter und dann plötzlich geht es um die Renten und all so eine Dinge und da horchen die Leute auf. Und dann geht es ganz schnell, dass sie genau das Kreuz an der falschen Stelle machen bei den bevorstehenden Wahlen. Und das ist dann einer schlechten Diskussionskultur im Parlament geschuldet, wo die Vorbildfunktion, die Politiker nun mal auch haben, ja, einfach durch dieses Niederbrüllen, das trägt sich da bis in die einfachste Kommunikation runter fort.
Aber das Niederbrüllen, wenn ich da unterbrechen darf, das ist ja nicht permanent. Also es gibt ja schon auch...
Es taucht auf, wenn eine Art Hilflosigkeit im Raum steht, dann heben die Leute in der Regel die Stimme. Es geht mir übrigens ähnlich. Also wenn ich merke, dass jemand immer wieder die Sachebene verlässt oder so, dann bin Berufspädagoge, dann ist es legitim mit Mittel dann auch mal die Stimme zu heben. Ja, aber ich brüll den anderen nicht nieder, weil das bringt ja nicht den Erfolg. Ich möchte ja einen Erfolg haben, dass jemand wieder langfristig irgendwo in Arbeit kommt. Und da kann ich ja auch nicht sagen, du machst jetzt hier irgendwas, was du nicht willst oder so ein Kram. Sondern die Kunst ist dann herauszufinden, was das Gegenüber vielleicht antörnt, um mit mir zu arbeiten.
Aber das ist ja genau das, worüber wir reden. Wie kann das denn gelingen, Herr Doss? Also zuhören, sich selber vielleicht in Frage stellen?
Ja, dass vielleicht die Leute mal, also Gesprächs, früher gab es Rhetorikseminare, wo man das ganz gut gelernt hat, dass man auch zuhört, man muss ein guter Zuhörer sein, das Gegenüber auch ein Stück weit wertschätzen und sich Notizen machen, das ist auch wichtig, vermisse ich auch oft bei meinem Gegenüber, die Leute nehmen eine Beratungsleistung in Anspruch und sind so unvermessen und nehmen nicht mal Notizen, also sie machen sich keine, ich sage, schreiben sich doch ruhig jetzt die Eckpunkte auf, nein, kann ich mir alles behalten, hanebüchener Blödsinn, weil die Menschen in der Regel dazu neigen, nur das zu behalten, was ihnen genehm ist und damit kommen wir da keinen Schritt weiter. Es ist dann ein längerer Prozess, so in der Regel so ein Coaching-Prozess, so wie ein Kaffee- und Kekse-Job, das funktioniert schon lange nicht mehr. Ne?
Herr Doss, ich würde das jetzt mal zusammenfassen. Also Sie meinen, es braucht mehr Aufmerksamkeit, mehr Zuhören und mehr aufeinander zugehen auch und sowieso eine andere Diskussionsdebatte. Ich sage jetzt mal Bundestag, denn darauf haben Sie ja, glaube ich, gerade angespielt. Korrekt zusammengefasst?
Genau. Ich finde es schlimm, wenn unsere Vorbilder es nicht drauf haben, gesittet miteinander Dialoge zu führen und das dann auch noch vor laufenden Kameras preisgeben. Bertolt Brecht, der sagte mal dazu sehr zutreffend, dass lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen, bis es wie Asche in unseren Mündern ist. Das war im anderen Kontext, der war eben der Meinung, dass es nicht nochmal einen Krieg geben sollte und. Aber wer vor laufenden Kameras solche Dinge wie das, also Frieden nicht taucht und wieder die Freiheit, was ist denn die Freiheit? Ja, ist es eine Freiheit, wenn ich sage, ja, was die in Nordkorea machen, das ist halt deren Freiheit, dann sollen die doch das machen. Nein, das ist ein Ausgeliefertsein, das ist einfach furchtbar. Und wenn
ich glaube, Herr Doss ist angekommen. Ich würde das gern weiter zu meinen Experten geben. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ja?
Gerne.
Bis tschüss. Dann, tschüss. Ciao. So, Herr Richter, ich habe Sie doch sehr nicken sehen, aber auch, wie erging es Ihnen da? Also mehr Aufmerksamkeit war ja gerade hier das Thema.
Ja, also ich habe mir drei Punkte hier nebenbei aufgeschrieben nach dem eloquenten Vortrag von Herrn Drost gerade. Also die Politiker mögen Vorbilder sein. Ja gut, das kann man schon unterschreiben, aber die fallen natürlich nicht vom Himmel, die werden gewählt. Ja, es gibt ja das schöne Wort, die Menschen, die im Parlament sind, die sind insgesamt ein Spiegel der ganzen Gesellschaft. Also Politikerkritik darf sein, akzeptiert, aber die fällt dann schon auch ein Stück auch wieder zurück auf die Wählerkritik. Also das wollte ich zumindest dem Herrn da noch sagen. Das Zweite, ich bin nun 5 Jahre im Landtag gewesen. Schauen wir uns die Kommunikationssituation in so einem Parlament einmal an. Wer ist denn genauer betrachtet der Adressat einer Plenardebatte? Der Adressat einer Plenardebatte sitzt oft gar nicht im Saal. Nicht, sondern der sitzt außerhalb. Alles vieles, was dort gesprochen wird, diskutiert wird, wird eben auch für die Menschen außerhalb diskutiert. Wir haben ja jetzt auch technische Möglichkeiten, das sofort aus dem Plenarsaal hinaus zu senden, was auch tatsächlich oft passiert ist. Ja, ich habe das manchmal sogar als eine ziemlich verlogene Kommunikationssituation empfunden. Das ist vielleicht ein hartes Wort, weil man weiß ja, in welcher Situation man sich befindet. Aber das muss man schon mit berücksichtigen. Und der dritte Hinweis, das ist jetzt eher sozusagen erklärend hinzugefügt zu dem, was Herr Droste sagte. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig wiedergegeben. Wahlkampf ist eine besondere Situation nochmals. Ja, im Wahlkampf geht es um Aufmerksamkeit. Wer keine Aufmerksamkeit generiert, der hat im Wahlkampf keine Chance. Das würde ich so deutlich mal in den Raum stellen. Und Aufmerksamkeit generieren eben oft diejenigen, die laut sind, die vielleicht auch frech sind, die über die Stränge schlagen. Das hängt auch mit unserer Gesellschaft zusammen, in der wir uns befinden. Letzter Gedanke, wenn Sie mir das als Theologe gestatten, in Vorbereitung auf den heutigen Abend, habe ich mir nochmal die Texte der Leipziger Disputation vom Jahre 15 1719 vorgenommen. Die sind in meinem Kirchengeschichtsbuch okay. noch nachlesbar. Was meinen Sie, wie es dazu ging? Also Luther und Eck, die haben sich mit ganz anderen Begriffen sozusagen noch an den Kopf, andere Begriffe noch an den Kopf geworfen, als das, was wir gestern gehört haben. Aber die Disputation hatte Regeln. Und die Regeln haben geholfen, die Sache zu versachlichen und eine positive öffentliche Aufmerksamkeit zu generieren. Also ich plädiere sehr dafür, auf die Regeln der Kommunikation zu schauen und weniger auf den, ja, auf die moralische Substanz derer, die da unterwegs sind.
Dann zitiere ich doch mal aus dem Klappentext aus dem Buch von Corbinian Frenzel. Da heißt es nämlich, zu laut, zu viel, zu dumm, niemand hört mehr zu, niemand ist mehr beweglich oder offen oder im geringsten wohlwollend. So heißt es da nämlich. Eine Analyse, auch kurz zusammengefasst, dysfunktionaler Status quo in der politischen Kommunikation. Haben wir das?
Ich meine, da sieht man kleine Fußnote an dieser Stelle, was schon mal passiert, um in der Öffentlichkeit durchzudringen mit einem solchen Buch. Man schreibt 320 differenzierte Seiten und dann wird es natürlich von einer Verlags-Marketing-Idee zugespitzt, ja, damit es besonders laut wirkt.
Ja.
Und natürlich funktionieren Debatten auch ein Stück weit so und das ist auch eine gewisse Notwendigkeit in einer Demokratie. Wir müssen ja auch immer bedenken, wer hat wie viel Zeit, sich mit allen Details von politischen Fragestellungen zu beschäftigen. Das sind natürlich die wenigsten oder die wenigsten haben vielleicht auch Lust darauf oder die Ressourcen oder was auch immer. Das heißt, in der politischen Kommunikation, in Wahlkämpfen ganz besonders, Sie haben es zu Recht gesagt, kommt es darauf an, Alternativen darzustellen. Und wir hatten ja auch eine Phase, und die liegt gar nicht so lange zurück, wo der Vorwurf war, ihr streitet ja gar nicht mehr richtig in der Politik, ihr seid euch ja viel zu einig. Angela Merkel war sozusagen die Galionsfigur dieses Prozesses und auch dieses Vorwurfs. Und da gab es ja wirklich so eine Phase, wo man manchmal das Gefühl hatte, gibt es denn gar keine Alternativen mehr? Da war ja auch dieses Stichwort der Alternativlosigkeit, absolut, das im Raum stand. Wo wir also wahrscheinlich ein bisschen zu wenig Debatte hatten, wo sie zu wenig hörbar, vernehmbar waren. Und wir kommen in dem Buch, Julia Reuschenbach und ich, auch zu dem Ergebnis, dass wir als Gesellschaft offenbar so ein bisschen die Schwierigkeit haben, die Debattenlautstärke richtig einzustellen. Also mal ist es zu leise.
Also wir sind noch am Üben.
Genau, und jetzt ist es dann, weil es dann zu leise war, wieder sehr ins Laute umgeschlagen. Mhm. Und ja, da sind ganz viele Dysfunktionalitäten drin, die man beschreiben kann. Also ich hatte auch den Eindruck, um nochmal auf diese Debatte von gestern Abend, Friedrich Merz, Olaf Scholz zurückzukommen, dass da auch zwei, weil sie gemerkt haben, wie ruppig und hart und unproduktiv das auch im Bundestag eine Woche zuvor war, sich vielleicht ein bisschen am Riemen gerissen haben und gemerkt haben, wir können so nicht weitermachen. Das geht so nicht. Das ist nicht gesund, wenn wir aus der politischen Mitte heraus das weiter so sprachlich auch eskalieren und letztendlich dann gar nicht mehr die Grundlage haben, um dann wieder auch auf einer Konsensebene zusammenzukommen.
Mitreden Deutschland diskutiert, rufen Sie uns an 08000 441777. Ich sag's nochmal, 08000 441777. Und angerufen hat auch Michael Wilgeroth aus Goslar. Herr Wilgeroth, guten Abend.
Guten Abend. Hören Sie mich?
Ja, ich kann Sie sehr gut hören. Ja, was stört Sie an vielleicht unserer aktuellen politischen Debatte?
Ja, also der Diskurs, den wir haben, der ist verroht. Und das zerstört so diesen ganzen diese ganze demokratische Diskussion, die wir ja brauchen. Also wir brauchen eine Diskussion. Aber für eine erfolgreiche Diskussion braucht man meiner Meinung nach eine gemeinsame Basis. Und diese gemeinsame Basis waren früher ethische Übereinkommen, wie zum Beispiel die Menschenrechtskonvention, den gleichen Blick auf wissenschaftliche Evidenz, also dass wissenschaftliche Erkenntnisse auch als diese gelten, und journalistische Standards, zum Beispiel News sind gut recherchiert, es wird nicht einfach irgendwas in die Öffentlichkeit geworfen. Aber diese gemeinsame Basis, die wurde jetzt über die letzten Jahre vor allem vorangetrieben von rechtsextremen Akteuren aus den neuen Rechten, Götz Kubitschek etc., absichtlich erodiert, um eben die Kompromisse, die zwischen demokratischen Parteien entstehen im Diskurs, zu verunmöglichen. Dieser Rechtsruck des Diskurses, also wir sind ja weg von einem Blick auf die Menschheit, dass jeder Mensch gleich wert ist. Schauen wir auf die Migrationsdebatte, schauen wir auf die Debatte Bürgergeldempfänger etc. Wir sind weg von dem gleichen Blick auf die wissenschaftliche Evidenz. Der Klimawandel wird geleugnet. Sonst etwas
Herr Wilber,
journalistische Standards.
Ja. Meinen Sie, die Werte stimmen nicht mehr, wenn ich das so zusammenfasse? Unsere Werteordnung hält nicht mehr so, wie sie war?
Naja, die Werteordnung, die driftet auseinander. Mhm. Auf der einen Seite gibt es die, die sich eben von dieser gemeinsamen Basis verabschieden und immer weiter rechtspopulistische Narrative in die Öffentlichkeit tragen. Und dann gibt es Leute, die sich weiter auf diese Basis beziehen und von der aus argumentieren wollen. Und dieser Abstand wird aber immer größer und dann wird es immer unmöglicher, tatsächlich einen gemeinsamen Konsens zu finden, der eigentlich auf dieser gemeinschaftlichen Basis entstehen sollte.
Und das löst auch Verzweiflung aus, wenn ich, Sie sind ja auch sehr aufgeregt, wenn ich das so sagen darf, also so sehr berührt auch.
Ist aber,
okay.
Ja, also es ist.
Also es ist etwas, was Sie beschäftigt.
Genau.
Okay. Dann würde ich mal Danke sagen und ich würde es gleich mal unserem politischen Kommunikationsexperten weitergeben, nämlich Herrn Fries.
Ja, also erstmal vielleicht auf die Werte angesprochen. Ich glaube, diese Beobachtung von Herrn Wilgeroth kann man schon teilen. Also wir beobachten schon in den letzten Jahren, dass der Ton rauer geworden ist. Man kann es tatsächlich auch in den Plenardebatten, wenn man die analysiert, schon sehen. Da hat sich der Ton verschärft mit dem Einzug von bestimmten Akteuren ins Parlament. Und ich möchte auch den Punkt noch aufgreifen, der von dem ersten Gast quasi kam, nämlich diese Vorbilder. Man muss schon auch sehen, dass da bei allem Verständnis für diese politische Bühne, auf der, sage ich mal, eine bestimmte Art der Kommunikation dann auch von Medien gewollt wird, würde ich gleich auch vielleicht noch was zu sagen, welche Rolle Medien dabei spielen, würde ich schon auch sagen, dass man sich da ein Stück weit mittlerweile am Riemen reißen muss. Ich glaube, das ist den beiden Kanzlerkandidaten gestern durchaus gelungen, das haben wir ja auch schon gehört. Aber dieser zivilisierte Rahmen des Austauschs, der muss tatsächlich wiederhergestellt werden, weil der tatsächlich in den letzten Jahren erodiert ist. Und das beobachten wir tatsächlich auch in Umfragen. Also in den letzten Jahren sind da zum Beispiel die Werte, dass Leute dem zustimmen, dass man starr auf Standpunkte beharrt. Ja, das sagen fast 70%. Vor 2-3 Jahren waren das noch 50%. Also auch diese Kompromisslosigkeit in der politischen Kommunikation, die wird von den Leuten wahrgenommen. Und das ist natürlich etwas, da gewinnt man heute ja auch keinen Blumentopf. Ja, wenn man sich da quasi kompromissbereit auf der Vorderbühne zeigt, ja, dann gilt man gleich als Umfaller oder da hat man kein Rückgrat, keine Führungsstärke. Und das sind natürlich auch Dinge, die medial dann immer forciert werden. Ja, also man geht ja auch nicht in eine Talkshow rein mit dem Punkt, heute will ich mal gute Argumente hören, um dann vielleicht in der Sache voranzukommen, sondern da will man seine Punkte einfach klar setzen und auf Teufel komm raus verteidigen. Also wir sind da auch in der medialen Logik überhaupt nicht drauf eingestellt, dass man mal aufeinander zukommt, sondern ist eigentlich immer alles auf Konflikte ausgelegt. Und ich glaube, dem ist dann die Bevölkerung irgendwann auch mal überdrüssig.
Ja, ich stecke noch so ein bisschen bei dieser Frage, die ja so ein bisschen mitschwingt, war es früher besser? Mhm. Ja, also dazu neigt natürlich, glaube ich, jeder Mensch, ja, weil die Erinnerung uns ja auch ein trügerisches Bild häufig liefert. Also Sie haben gerade schon im Prinzip 500, 600 Jahre zurückgegriffen. Meistens ist es in der Debattenkultur ja, also wenn man an die alte Westbundesrepublik denkt, dann kommen Namen wie Franz Josef Strauß und Herbert Wehner. Und wenn man sich dann mal wirklich die Aussagen anschaut, das ist jetzt auch kein höheres Debattenniveau. Ne? Also die Frage ist natürlich schon, was war anders? Und bestimmte Dinge waren wahrscheinlich wirklich schon anders. Die lagen aber wahrscheinlich dann doch daran, dass wir trotz all der Unterschiede, die es gab, mehr kollektive Begegnungsräume hatten. Die Kirchen hatten eine andere Rolle. Da sind sich Menschen begegnet, ganz unterschiedlicher sozialer Herkunft, auch dann unterschiedlicher politischer Vorstellung. Sportvereine dergleichen mehr, die Parteien hatten größere Bindekräfte. Und das hat natürlich dazu geführt, dass man automatisch mehr Begegnungspunkte hatte mit Andersdenkenden und ist denen aber auf einer menschlichen Ebene begegnet. Das heißt, man hat gemerkt, da hat jemand eine andere Meinung, ist aber trotzdem ein netter Kerl. Ja? Und ich kann so 80% mit dem eine gute Zeit haben, aber wenn wir dann über eine bestimmte Frage diskutieren, wird es ein bisschen schärfer. Und wenn man diese 80% Erfahrung immer weniger macht, dieser persönlichen Begegnung, dann kommen diese 20% Differenz, die man möglicherweise noch über soziale Medien austauscht, also wo sowieso über die schriftliche Kommunikation die Zwischentöne fehlen, alles viel schärfer wird, verstärkter wird, leider ja auch durch die Algorithmen verstärkt wird. Dadurch haben wir dann auf einmal ein viel lauteres Konfliktgetöse, bei vielleicht gar nicht so großen unterschiedlichen Bedingungen, als wir sie früher hatten, was jetzt die Unterschiedlichkeit, die Diversität der Gesellschaft angeht. Denn das, was der Hörer gerade zu Recht natürlich bemängelt, also dieses Gefühl, früher gab es eine größere gemeinsame Basis. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob es die gab.
Vielleicht war sie nur woanders.
Genau, und vielleicht haben wir auch, das ist vielleicht auch ein Vorteil von demokratischen Gesellschaften, die immer mehr Ausdifferenzierung haben, dass wir mehr Unterschiede auch wahrnehmen, die früher vielleicht gar nicht so sichtbar waren.
Herr Richter, Sie nicken gerade, oder?
Ja, wir kommen natürlich alle, wie ich, Ü60, nicht, aus einer Welt, die mit einer übersichtlichen Konfliktlage ausgezeichnet war. Nicht? Der Ost-West-Konflikt war hart, aber er war übersichtlich. Die bipolare Welt hat sich aufgelöst, sagen die Politikwissenschaftler. Wir haben eine multipolare Welt. Wir haben wenig Übersichtlichkeit. Ja, und das haben wir nicht nur so allgemeinpolitisch, wir haben durch die multiple Krise, die diese Gesellschaft prägt, natürlich auch alle ganz schön was auf den Schultern. Dass Menschen sozusagen in so extremen Anforderungssituationen, Krisensituationen auch möglicherweise von ihrem Wertefundament etwas abbröckeln, da habe ich sogar ein bisschen Verständnis dafür. Ja. Das Zweite, was mir bei dem Anrufer jetzt gerade einfiel, ist der klassische Satz, den ich irgendwann mal nebenbei gelesen habe. Der lässt mich meine ganze politische Tätigkeit nicht mehr los von Ernst Wolfgang Böckenförde. Der war in einer ganz anderen Situation gesagt, aber der ist, glaube ich, jetzt auch richtig. Ja. Der heißt, der demokratische Staat steht auf Grundlagen, die er selbst nicht garantieren kann. Der liberale Staat sozusagen, der funktioniert. Der funktioniert auch in der Bundesrepublik gut. Das ist, ich sag mal, keck, die beste politische Ordnung, die Deutschland in seiner ganzen Geschichte jemals hatte. Ich will keine andere. Ich will nicht Nordkorea, wo alle derselben Meinung zu sein haben. Aber das Fundament, durchaus auch das Wertefundament, auf dem dieser Staat steht, das bröckelt. Das hängt mit den Phänomenen zusammen, die ich gerade schon beschrieben habe. Und da müssen wir also dort an der Stelle überlegen, wie wir hinkommen. Und ich bleibe noch mal bei meiner mir fast wichtigsten These, weil sie erfahrungsgesättigt ist. Menschen wollen eigentlich reden. Sie wollen eigentlich auch hören. Wir brauchen keine Ethik des Redens. Wir brauchen vielmehr eine Ethik des Hörens. Und eigentlich wollen sie das. Menschen wollen ja auch verstehen. Wir haben doch alle was zwischen den Ohren. Wir wollen doch begreifen, wie der andere denkt. Ich bleib da Optimist. Aber das Gespräch so zu regulieren, also regelhaft durchzuführen, dass es funktioniert. Darauf würde ich den allergrößten Wert legen. Ich habe bei vielen Bürgerversammlungen diese Erfahrung gemacht, dass man das regeln kann. Das ist nicht einfach. Aber wenn man sich sehr viel Mühe darauf verwendet, das zu organisieren, auch qualifiziert, auch manche Argumente ausschließend. Ich bin auch nicht naiv. Manches hat in der öffentlichen Meinungsdebatte in diesem Land noch nichts zu tun. Meinungsfreiheit ist nicht unbegrenzt. Ja. Wenn man das ordentlich organisiert, glaube ich, kann man auch Menschen wieder auf den Geschmack bringen, dass das auch Spaß machen kann, sich ordentlich und fair miteinander auszutauschen, um dabei etwas zu lernen.
Also ich sage erstmal Herrn Wilgeroth vielen Dank für seine Meinung hier und seine Anmerkung heute Abend. Tschüss erstmal. Und dann haben wir Armin Ott in der Leitung aus Mitterteich. Herr Ott, da müssen Sie mir helfen. Wo erreichen wir Sie denn? Wo ist denn Mitterteich, bitte?
Das ist im Landkreis Tirschenreuth. Das ist in der nördlichen Oberpfalz, also sprich ja in Bayern auf jeden Fall.
Und Herr Ott, was erleben Sie denn so in der Diskussion?
Also ich möchte die Haltung vorbringen, man soll andere nicht für dümmer halten, als man selber ist. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und der sollte die Grundlage sein für jegliche Diskussion und auch für den Umgang mit Mitmenschen. Und wenn es dann zur Diskussion trotzdem kommt oder Meinungsverschiedenheit zwischen Menschen, dann sage ich lieber direkt und geradeaus und ehrlich reden als irgendein Blabla. Also ich habe es gerade schon, wollte noch ergänzen. Also man hat halt den Eindruck, dass gerade wenn man jetzt von Politikern spricht oder auf Politiker Bezug nimmt in der Diskussion hier, dass so mancher Politiker, der wahrscheinlich nicht unbedingt einen höheren Bildungsabschluss hat als mancher Bürger, ja, also Uni-Abschluss, sage ich mal, ja. Es gibt ja auch im Volk Harvard-Absolventen etc. Aber mancher Politiker, hat man den Eindruck, hält manche Menschen oder die für dumm. Also das ist wirklich ein Problem, finde ich.
Also Sie fühlen sich nicht ernst genommen und Sie fühlen sich dann auch nicht gehört oder auf gleicher Höhe gehört?
Ist ein bisschen schwierig zu formulieren. Mhm. Also wie gesagt, wenn die Politiker ein Statement abgeben, eine Aussage, ja, und ich sage mal, hin zum Kunst, denkt sich dann, was redet denn der da?
Und also wir brauchen einen Übersetzer.
Vor allem, wenn es dann wirklich hoch, wenn gewisse Aussagen, ich habe jetzt kein Beispiel, aber wenn jetzt gewisse Aussagen von Politikern, ja, über die Medien verbreitet werden und so mancher hochgebildete Bürger, ja, der aus der Lebenserfahrung, weil er schon, was weiß ich, 30 Jahre oder 20 Jahre älter ist, mhm, als irgendein Politiker, ja, in Berlin zum Beispiel, oder weil er einen höheren Bildungsabschluss hat oder aus irgendeinem Grund belesener oder wie auch immer ist. Das kann einfach, das darf, sollte nicht sein, dass so ein Mensch im Volk für dumm verkauft wird.
Okay.
Gerechtigt.
Herr Ott, das diskutieren wir hier gleich weiter. Danke für Ihren Anruf und schönen Abend noch nach Süddeutschland.
Ja, vielen Dank.
Jo, tschüss. Also, für dumm verkaufen, das fiel ja jetzt ja ganz klar. Und ich habe bei allen dreien eigentlich Reaktionen gesehen.
Ja, also ich finde, Sprache in der Politik ist eine ganz wichtige Sache. Wobei ich kleine Anmerkung auch vielleicht auch an die Adresse derjenigen, die uns zuhören, auch an den Anrufer machen würde. Ich zucke ja immer schon bei Aussagen wie die Politiker. Denn als Journalist bin ich schon so vielen unterschiedlichen Menschentypen im Politikerumfeld begegnet, dass ich das gar nicht mehr sagen möchte. Da gibt es nämlich welche, die, und zwar ganz egal, welchen Bildungsabschluss sie selbst haben, eine unglaublich zugewandte Sprache haben, überhaupt keine Probleme, auf Menschen zuzugehen und auch sich verständlich zu machen. Und es gibt andere, wie gesagt, wiederum komplett unabhängig vom eigenen Bildungsabschluss und den eigenen Herkünften, die das nicht so gut können. Die haben dann manchmal andere Qualitäten, auch das gibt es, ja. Es gibt Politiker, die sind nicht die besten Kommunikatoren, aber sind vielleicht wunderbare Kompromissmacher, sind wunderbare Akteure im Hintergrund. Möglicherweise haben wir sogar gerade einen Bundeskanzler, auf den das zutrifft. Gibt ja diesen kleinen Verdacht. Aber also das, auch das darf man und muss man anerkennen. Und klar kann man mit manchen zufriedener sein und mit manchen unzufriedener. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, eine ganz große Aufgabe, damit unsere Debatten funktionieren, Sprache so zu gestalten, dass man teilnehmen kann. Und ich meine, und ich habe einen Bildungsabschluss, der ist ganz anständig, einen Hochschulabschluss, und kriege manchmal Briefe von Verwaltung, vor denen ich ratlos sitze und denke, also ich verstehe sie dann schon irgendwann, aber ich frage mich, warum habt ihr das so geschrieben? Was ist die Notwendigkeit?
Ja, generell Kommunikation.
Und das sind, ja, ich meine, das ist keine neue Erkenntnis. Schon Helmut Schmidt hat sich lustig gemacht über seine eigene Steuererklärung, die er nicht versteht. Da war er Bundeskanzler. Das war in den 70er, Ende der 70er Jahre. Das heißt, das ist auch übrigens eine Quelle von Frust, dass man bestimmte Probleme sieht und hat und erkennt, und sie sind einfach schon seit Jahrzehnten da. Und man denkt, lass uns das doch mal anpacken.
Da fragen wir doch mal den Politikwissenschaftler, Herr Fries, wird es denn mal besser? Also wir haben ja gerade, Corvinian Frenzel hat gesagt eigentlich, oder hat gerade eine alte Geschichte erzählt, wir reden uns lange, lange Zeit schon darüber auf, dass Kommunikation mit Bürgerinnen, mit Bürgern dann doch nicht so funktioniert. Das eine ist die Verwaltungsebene und das andere ist eben vielleicht auch dann der Ton eines Politikers, einer Politikerin, der einfach nicht ankommt.
Ja, ich glaube, da muss man tatsächlich differenzieren zwischen so dem Setting, ob jetzt Politikerinnen und Politiker mal im Face-to-Face-Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt kommen. Ich glaube, da gibt's, wie der Kollege schon gesagt hat, manche, denen es besser quasi über die Lippen geht als anderen. Das andere ist, sage ich mal, dieses Mediatisierte. Ne? Und das ist ja die Politik, die Bürgerinnen und Bürger in aller Regel wahrnehmen. Die ist ja mediatisiert. Und da möchte ich auch nochmal auf die Logik gehen. Ja? Also es werden natürlich immer ganz bewusst dann auch bestimmte Statements, bestimmte Sequenzen ausgesendet. Es ist auch manchmal nicht der oder meistens eigentlich der Raum da, um Dinge in ihrer Komplexität, das haben wir heute auch schon gehört, die Probleme sind nicht weniger geworden, sind komplexer geworden. Wir haben aber in der Regel eigentlich nicht die Zeit oder wir geben den PolitikerInnen nicht die Zeit, diese Komplexität dann auch darzulegen in einer Sprache, die für alle Bürgerinnen und Bürger irgendwie zugänglich ist. Da muss man sicherlich auch mehr tun, aber ich, wie gesagt, würde da auch gerne als Kommunikations- und Medienwissenschaftler mehr über die Rolle von Medien sprechen, die dann eben auch da eine Verantwortung haben, das entsprechend rüberzubringen, weil das eben immer noch der Zugang für die allermeisten Bürgerinnen und Bürger ist, die halt Politik vor allem aus Medien kennen.
Ich ahne schon, wir kriegen ja irgendwann noch den Kopf gewaschen.
Ja. Aber Herr Richter, schnell.
Welchen Politiker wünschen wir uns? Also wir wünschen uns einen, der fach- und sachkundig sein soll. Also hoher Bildungsabschluss, sage ich mal als Fußnote. Zweitens soll er natürlich volkstümlich sein. Das heißt, damit er direkt auf die Menschen zugeht und mit denen, die den Kontakt pflegen kann. Drittens muss er natürlich irgendwo in einer Partei beheimatet sein, sonst kommt er nämlich gar nicht in ein politisches Amt. Das heißt, er muss ein Parteisoldat, sage ich mal in Anführungsstrichen, sein. Da hat er schon viel zu tun. Viertens erwarten wir von ihm, obwohl er ein Parteimensch ist, also parteiliche Interessen pflegen muss, dem Gemeinwohl orientiert argumentieren muss, das heißt seine Parteiinteressen dann auch wieder zurückstellen, um im Parlament das Gemeinwohl zu orientieren. Und drittens und fünftens bin ich jetzt schon, er muss auch noch medial gut drauf sein. Also den Politiker müssen wir uns backen. Ich war ja nun einer und ich habe manchmal darunter gelitten, dass Politiker zu den ganz wenigen Berufstätigen in diesem Lande zählen, die pauschal schlecht geredet werden. Und dazu kommt noch, dass sie sich auch untereinander gegenseitig schlecht reden. Das ist also auch psychologisch ein richtiges Problem. Also ich will keines der einzelnen Kritikpunkte, die jetzt genannt worden sind, bagatellisieren. Aber ich will uns auch ein bisschen auf den Boden zurückholen. Die werden alle irgendwo gewählt. Und diese Politikerschelte, die Politiker trifft, die so viele auch sich gegenseitig ausschließende Eigenschaften haben müssen, ja, diese Politiker, die sollte man bitte nicht nur schlecht reden, sondern vielleicht auch ein bisschen, schauen Sie, wen kriegen wir denn sonst? Sonst kriegen wir die Profiteure der Demokratie an die Spitze der Macht. Und darüber haben wir jetzt, glaube ich, heute noch nicht geredet. Natürlich gibt es von dieser Zerstörung der demokratischen Ordnung politische Profiteure, die genau dort ihr Geschäft machen. Und die will ich nicht an der Spitze. Ich will lieber andere, von denen ich jetzt gerade sprach.
Okay. Deutschland diskutiert. Mitreden heißt unsere Sendung. Heute geht's um, wie können wir besser miteinander streiten? Rufen Sie uns an 08000 441777. Ich sag's nochmal 08000 441777. Sie können uns auch zuschauen und uns auch eine Mail schreiben über die Website mitreden.ard.de. Und angerufen hat Hanna Lehming aus Hamburg. Guten Abend, Frau Lehming.
Ja, guten Abend.
Was fehlt Ihnen in der Debatte hier heute Abend?
Also ich würde sagen, die Debatte, wie können wir besser miteinander reden, empfinde ich irgendwie als die, sagen wir mal, eine falsche Themenstellung, beziehungsweise die Themenstellung ist quasi eine Metaebene über ein Problem, was nicht diskutiert wird. Ich denke, ich bin jetzt nicht so sehr bei den Politikern, weil ich da, sagen wir mal, die Sprache gar nicht so als so schlimm empfinde. Ich glaube eher, dass die Politiker auch reagieren auf eine Sprache, die in der Gesellschaft zum Ausdruck kommt. Und die Sprache, die benutzt wird, ist ja Ausdruck von Emotionen und von einer Haltung und von Problemen, die darunter liegen. Und darum finde ich auch, in Ihrer Runde fehlt eigentlich ein Experte, nämlich ein Psychologe. Der könnte vielleicht darauf antworten, warum Menschen in ihrer Sprache zur Gewalt greifen. Und die Sprache, die die Menschen benutzen, ist ja wahnsinnig gewalthaltig. Sehen Sie bloß mal auf Facebook Kommentare zu bestimmten Themen an. Da denkt man ist irgendwo anders. Aber woher kommt diese Wut? Und ich glaube, die Wut kommt auch daher, dass die Menschen das Gefühl haben, wir werden anders nicht gehört. Denn wir haben ganz andere Probleme und wir haben ganz andere Themen als die in der Politik diskutiert werden oder auch in Medien diskutiert werden. Oder so wie sie diskutiert werden, sind sie eigentlich nicht unsere Probleme. Andere Themen nehmen dann unheimlich viel Raum ein, die aber die Menschen unglaublich provozieren. Ich sag mal als Beispiel die Gendersternchen, die ganze Genderfrage oder die Frage mehr als zwei Geschlechter. Gucken Sie sich die Kommentare mal an zu der Frage, was Transmenschen im Sport. Das ist Ausbruch von Wut und Hass, der aber auch daher kommt, weil nie ein Politiker irgendwie das Thema als Bildungsfrage aufgegriffen hat und die Menschen mitgenommen hat in eine sozusagen gesellschaftliche Debatte, die sie einfach nicht mitgekriegt haben, wo sie irgendwie auf der Strecke geblieben sind.
Frau Lehmich, Herr Fries hat schon den Finger gehoben, gleich am Anfang. Ich glaube, wir nehmen ihn mal mit rein, oder?
Ja, gerne.
Na?
Ja, vielen Dank. Ich bin zwar kein Psychologe, aber so ein paar Sachen aus der Disziplin habe ich mir mal angelesen. Aber vielleicht mal zu diesem Social Media Thema und was Sie zu Recht sagen und da beobachten. Ich glaube, was da wichtig ist, ist zu sehen, dass dort natürlich nicht die breite Öffentlichkeit diskutiert, sondern wir wissen relativ gut aus der Forschung, dass sich in Deutschland ungefähr 5-10% der Menschen regelmäßig an solchen Diskussionen beteiligen und dass das auch Leute sind, die mit sehr, ich sag mal, ja, mindestens stabilen, teilweise extremen politischen Einstellungen. Das ist ein ganz starker Prädiktor für die Frage, ob sie sich da überhaupt zu Wort melden. Es gibt aber eine sehr große Leserschaft. Also ungefähr 60% lesen regelmäßig diese Kommentare, nur ganz wenige machen mit extremen Meinungen. Plus, und das darf man mittlerweile nicht vernachlässigen, Sie haben eine Debatte ja angesprochen mit dem Gendern-Thema. Das sind auch oftmals orchestrierte Kampagnen. Also wir wissen auch aus der Forschung, dass bestimmte Gruppierungen ganz gezielt zu bestimmten Themen Stimmung machen, um da den Ton zu setzen. Und dieser Ton ist dann bewusst hasserfüllt, weil er eben normale Bürgerinnen und Bürger aus der Debatte fernhält. Da kann sich ja jeder selber befragen, ob er bei sowas mitreden will. Und das ist eben ein Spiel, was von populistischen Akteuren ganz offensiv und strategisch betrieben wird. Und deswegen sollten wir aufpassen und auch da wieder die Medien aufpassen, dass wir diesen Diskurs aus den Online-Öffentlichkeiten nicht als die öffentliche Meinung der Bundesrepublik darstellen. Es ist die veröffentlichte Meinung einer ganz kleinen Gruppe von sehr extremen und teilweise orchestrierten Akteuren.
Da bin ich anderer Meinung.
Das ist ja.
Da bin ich sehr anderer Meinung. Ich habe auch eben andere Erfahrungen. Also es ist ja nicht nur, es sind ja nicht nur die sozusagen die, ich sag mal, die Radikalen oder die Extremisten oder die AfD-Anhänger oder sonst was, die diese Sprache setzen oder diese Vorgaben machen. Es ist auch eine gesellschaftliche Kultur in Deutschland, die nicht offen ist für eine offene Kontroverse. Ich könnte auch das Migrationsthema nehmen. Es gibt tatsächliche Probleme in unserer Gesellschaft, in der Begegnung mit einer anderen Kultur oder mit anderen Kulturen. Wenn man das sagt, dann wird man gleich gestempelt als Rassist. Und dann kommt die Wut auf einem anderen Weg raus.
Also ich glaube, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an, dass dass es eine Strategie gibt, bei Themen sozusagen auf Debattenvermeidung zu setzen. Das ist wahrscheinlich ein Problem, das hauptsächlich in der politischen Linken zu Hause ist oder zu Hause war. Das hat sich ja auch ein Stück weit verschoben, dass man gedacht hat, oh, bei dem Migrationsthema kann man eigentlich nur verlieren. Das befördert eigentlich nur sozusagen die negativen Effekte. Lass uns möglichst wenig drüber reden. Und das führt häufig zu Gegenreaktionen, die es am Ende dann viel schwieriger machen, vernünftig darüber zu reden. Ich glaube, diese Erfahrung haben wir auch als Journalistinnen und Journalisten gemacht. Die haben wir gesamtgesellschaftlich gemacht. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir ein Stück weit daraus gelernt haben. Jetzt die letzten Wochen haben mich da eher wieder skeptisch gestimmt, was aber natürlich auch schwierig ist, wenn schreckliche Dinge passieren, dann gehen Emotionen hoch. Und wenn die Emotionen hochgehen, wie durch diese Anschlagssituation, dann ist es ganz schwierig, auch weiter sachlich zu diskutieren.
Frau Lehmich.
Und es sind nicht die 10%, die sich auf Facebook tummeln, sondern es sind die 20-30%, die AfD wählen.
Frau Lehmich, wir nehmen das gleich weiter auf. Bei uns stehen gleich die Nachrichten an. Ich sage erstmal Dankeschön für Ihre Hinweise. Ne?
Ja, alles klar.
Jo, tschüss. So, das denke ich, das Thema populistische Parteien, das nehmen wir weiter mit in die nächste halbe Stunde, würde ich gleich sagen. Vielleicht noch ganz kurz, Herr Richter, Sie haben ja doch auch genickt. Sie fühlten Sie sich da abgeholt in den Argumenten?
Ich bin hängen geblieben bei dem Begriff Wut. Und meine wirklich auch nur angelesene Psychologie sagt mir, Wut kommt aus mangelnder Selbstwirksamkeitserfahrung. Das heißt, Menschen, die den Eindruck haben, ob es vermeintlich oder tatsächlich ist, sei mal dahingestellt, dass sie sowieso nichts machen können, dass sie nicht verstehen, wie diese Welt funktioniert. Und das gilt es abzuholen, glaube ich, diese Wut. Und vielleicht reden wir darüber noch mal ein bisschen länger, denn die Frau hat es auch sinnvollerweise angeregt.
Genau, also canceln, keifen, kritisieren. Wie können wir besser miteinander sprechen, miteinander streiten? Unser Thema heute Abend beim Mitreden Deutschland diskutiert. Ja, wir haben gerade schon diskutiert, welche Rolle spielen ja, populistische Parteien auch in der Debatte, in unserer Debattenkultur. Und Herr Richter, Sie haben gerade noch angefangen vor der Pause.
Ja, ich habe das Phänomen Wut in den Blick genommen. Und ich war ja 8 Jahre lang Direktor der Landeszentrale für politische Bildung und habe da seit 2013, glaube ich, oder mag es gar 2012 gewesen sein, in Sachsen. Weiter konnte ich da nicht blicken, aber Sachsen war da sehr schnell vorangegangen. Sehr viel Wut in der Bevölkerung.
Es war die Zeit von Pegida, das müssen wir sagen.
Ja, Pegida hat mich gar nicht gewundert, dass Pegida erschien, auch in dieser Massivität. Das kam ja wie Phönix aus der Asche, ja, um mal dieses Bild zu gebrauchen, sondern schon im Vorfeld hatten wir im ganzen Land festgestellt, dass es sozusagen so einen Problemstau gibt, der sich irgendwo dann auch entlud. Und gerade im Osten Deutschlands, vielleicht ist das noch mal eine eigene Betrachtung wert, haben sich viele Probleme über die Jahre nach der Transformation, nach 1990 angestaut. Und viele Menschen hatten eben tatsächlich den Eindruck, ich habe keinen Ort mehr, wo ich gehört werde. Ich habe keine Möglichkeit, politisch Einfluss zu nehmen. Ob es stimmt oder nicht stimmt, sei mal dahingestellt. Besonders dramatisch ist es kommunalpolitisch. Also dort, wo in den Kommunen die Menschen ja in aller Regel ihren Bürgermeister oder ihren Stadtrat noch kennen, ja, wo eigentlich ja Vertrauen da sein könnte, wenn selbst kommunalpolitisch kein Vertrauen mehr da ist und keine Möglichkeit oder vermeintliche Möglichkeit mitzuwirken, ist es besonders schlimm. Ja, und das kanalisierte sich dann in verschiedene Kanäle. Pegida war ein Kanal und man kann es jetzt auch aus der Vogelperspektive als den Normalfall betrachten. Wenn politische Themen von den Etablierten nicht aufgegriffen werden, dann suchen sie sich irgendwelche anderen Orte auf der Straße oder in Bürgerbewegungen, Bürgerinitiativen, letztlich im Parlament. Und dann haben wir es natürlich damit zu tun gehabt, dass nicht nur die AfD, um mal den weißen Elefanten beim Namen zu nennen, sondern auch vorher war es die NPD in Sachsen und andere rechtspopulistische bis rechtsextremistisch konnotierte Parteien, das auf ihre Kanäle lenkten, formal gesehen, ihr gutes Recht. Und mittlerweile in großer Stärke in den Parlamenten vertreten sind Parteien, von denen ich diagnostiziere, dass sie, und nicht nur ich, das machen die Landesämter für Verfassungsschutz, dass sie es nicht gut meinen mit unserer politischen Ordnung, sie möglicherweise sogar stören oder zerstören wollen. Und das ist das politische Problem, vor dem wir jetzt stehen.
Wobei ich, wenn ich da direkt einhaken darf, ja diesen Begriff der Wut und die Rolle von Emotionen ja auch wirklich interessant finde, weil das auch gerne mal die Seiten wechseln kann. Also der Begriff Wutbürger, ich weiß nicht, wer sich erinnert, kam auf 2011 in den Protesten in Stuttgart gegen Stuttgart 21.
Ja, absolut,
da war es das linksgrüne Wutbürgertum gegen dieses riesengroße Bahnhofsprojekt. Und überhaupt, also Wut oder auch Ängste, Emotionen in der Politik, Man neigt dazu, immer zu vermuten, die anderen haben Ängste, das ist irrational und man selber schaut nur rational auf Dinge. Und Politik und Stimmung und Meinung sind natürlich ganz oft emotions- und angstgetrieben. Es gab eine ganze Generation, die hatte Angst vor dem Atomkrieg, Friedensbewegung in Ost wie in West in den 80er Jahren. Wir hatten die Ängste vor dem Waldsterben, ja, vor der Atomkraft insgesamt. Das ist dann manchmal irrational, manchmal ist es rational begründbarer, woher diese Ängste kommen. Aber ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, das anzuerkennen, dass Ängste nicht immer nur die anderen haben, ja, sondern dass man auch selbst emotions- und angstgetrieben häufig auf Politik schaut. Das ist schon mal so, glaube ich, so ein erstes, wir sind ja auf der Suche, wie kann man besser miteinander reden.
Absolut, ja.
Schon mal ein erstes entgegenkommen, wenn ich sozusagen nicht immer nur bei dem anderen etwas sehe, was kritikwürdig ist, sondern auch mal selber schaue, wo kommen bei mir eigentlich bestimmte Positionen her, wie rational begründet sind die immer, wie viel Emotion, Angst schwingt damit. Ich glaube, dann kommen wir uns mit möglicherweise schon ein Stück weit näher.
Mitreden Deutschland diskutiert. Heute geht es darum, wie wir eben besser miteinander reden können, wie unsere politischen Debatten auch anders aussehen können. Sie kann anrufen unter der Nummer 08000 441777 oder Sie schreiben uns eine Mail auf mitreden.ard.de und das haben auch einige schon gemacht. Ich lese mal zwei vor und zwar von Liane Fein aus Berlin. Die schreibt, wenn Politiker in Debatten und kontroversen Diskussionen, und selbst die seien ja eigentlich nur noch standardmäßig kontrovers, schreibt sie, respektvoller miteinander reden würden, hätte es sicher auch Auswirkungen in die privaten Diskussionen. Frau Fein merkt an, dass auch Journalisten einen Anteil an der Debatte haben. Ja, da haben wir, glaube ich, schon heute die ganze Zeit auch über unsere Rolle als Medien gesprochen schon. Ich würde aber gleich noch mit dem nächsten Hörer weitermachen. Ein Hörer, der oder die anonym bleiben möchte, verweist darauf, dass man Diskussionen gruppieren müsse. Also man müsste zwischen normalen Bürgern, die miteinander reden, unterscheiden, zwischen Politikern und Bürgern mit und ohne Publikum, beziehungsweise mit und ohne Medien und der reinen Diskussion unter Politikern. Und die Frage an unsere Gäste ist, ob sie das denn ähnlich sehen, dass man das wirklich so differenzieren muss, dass die Diskussionsart oder die Art, miteinander zu sprechen, je nach Zusammenstellung eigentlich variiert. Herr Fries, Dennis Fries, wollen Sie?
Gerne, also da ist sicherlich was dran, das haben wir auch teilweise jetzt schon besprochen, dass es immer darauf ankommt, also erstmal ist die Kamera an oder nicht. Ich glaube, auf der politischen Hinterbühne geht man da ganz anders miteinander um als auf der mediatisierten Vorderbühne. Und natürlich ist es dann auch immer, sage ich mal, so ein bisschen themenabhängig, ne? Wie viel Emotion, wie viel Angst hängt da auch drin. Das hat natürlich einen Einfluss auf die Diskursqualität. Ja, was auch immer interessant ist, wenn wir besonders moralische Debatten, ne? Wenn wir an die Gentechnik-Debatte im Bundestag, auch Sterbehilfe und so weiter, da sehen wir zum Beispiel auch in den Analysen, dass die Debattenqualität einfach hochgeht, ja? Weil da bestimmte, also da ist auch der Fraktionszwang tatsächlich aufgehoben, das heißt, oder oftmals aufgehoben. Das hat auch was damit zu tun. Da hat der Zuschauer, die Zuschauerin war ja, glaube ich, jetzt anonym, durchaus eine treffliche Beobachtung gemacht. Und auch wie erneut, das war, glaube ich, die Vor-E-Mail, dass man da halt immer schauen muss, welche Rolle kommt dann halt auch Medien zu, solche Dialoge entsprechend zu moderieren und vielleicht dann auch mal eher auf das Gemeinsame zu schauen und nicht immer nur auf das Trennen.
So, jetzt frage ich Sie alle dreimal, wer von Ihnen guckt dann überhaupt noch politische Talkshows?
Also ich mache mal aus meinem Herzen keine Mördergrube, ich schaue sie nicht mehr. Ich bin ganz ehrlich, ich muss es jetzt auch nicht tun, ich bin nicht in der Verpflichtung.
Ja.
Die langweilen mich.
Warum?
Weil ich vorher schon weiß, was passiert. Ich kenne doch die Meinung dessen und die Meinung jenen. Ich finde dann vielleicht mal so toll, dass der, dem ich nahestehe, dass der einen guten Punkt setzt. Dann freue ich mich drüber und im nächsten Moment ärgere ich mich über mich selber, wie blöd ich denn bin. Also sozusagen die Talkshow als Kampfarena jetzt wahrzunehmen. Nicht? Ich habe mal gehört, dass in manchen Sendern, ich weiß nicht, diese Talkshows unter der Überschrift Entertainment laufen und nicht politische Bildung, also oder Information. Das muss man sich alles mal auf der, ich schaue sie ehrlich gesagt nicht mehr. Ich muss es auch nicht tun.
Also, ich schaue sie, aber ich habe eine schreckliche soziale Feststellung gemacht. Ich bin immer alleine, wenn ich sie schaue. Also ich kann meine Familie überhaupt nicht mehr davon überzeugen, das mitzuschauen. Und das ist übrigens natürlich schon ein ganz wichtiger Punkt. Also ich will jetzt nicht das große gesellschaftliche Lagerfeuer hier gleich berufen, aber das sind natürlich wichtige Momente, dass ich mit meinen Töchtern sowas schaue und von denen eine Rückmeldung kriege, die ich mit ins Leben nehme. Jetzt bin ich nun auch noch Journalist, also da ist es ja noch wichtiger. Ich habe sie einmal gezwungen, jetzt mitzuschauen, damit ich mal genau diese Rückmeldung kriege von der jungen Generation. Und das ist natürlich wirklich in der Tat ein Problem, dass man da das Gefühl hat, es sind Inszenierungen von Debatten. Ja? Und insofern werden auch die Leute, die sie führen, quasi gecastet. Insofern passt das mit dem Entertainment schon. Und man hat ja auch den Eindruck bei den wichtigsten Talkshows dieses Landes, dass es eine Art Ringtausch gibt, wer wann wo sitzt. Ich will aber gleichzeitig, damit es nicht so eine Kollegenschelte hier wird, an dieser Stelle sagen, dass ich auch beobachte, dass sich da Luis Klamroth beispielsweise, aber Hart aber Fair, aber auch Karin Mioska beispielsweise, aber auch Sandra Maischberger, die das ja schon auch sehr viel länger macht, wirklich Gedanken machen, wie kann man das eigentlich aufbrechen. Und ich habe gerade bei Karin Mioska den Eindruck, dass da häufiger mal diese Runden zusammenkommen. Sie haben es ja gerade angesprochen, Herr Fries, auch mit diesen Debatten im Bundestag, ja, wo der Fraktionszwang aufgehoben ist. Wir haben das meistens bei so medizinethischen Themen. Da ist irgendwie die Bereitschaft da, das zu tun, weil wir die offenbar für, ich weiß gar nicht, so wichtig halten, dass wir es tun oder für so unwichtig, ich kann es gar nicht richtig zuordnen. Und da passiert ja etwas, dass man sich auch in diesen Fernsehdebatten wünscht, dass da Menschen zusammenkommen und mit Interesse aufeinander reagieren. Also wo man wirklich wissen will, was sagt denn jetzt heute Frank Richter? Ich möchte wirklich, ich möchte mal seine Sichtweise hören und möchte mich idealerweise vielleicht sogar auch überzeugen lassen von der einen oder anderen Sache. Und dass wir das im Parlament, dieser Gedanke vielleicht noch, dass wir das nicht häufiger mal testen. Also dass wir das Parlament als diesen Raum zulassen, der eben nicht so sehr durch eine gewisse Vorsortierlogik, ja, die Parteien haben sich festgelegt, sondern wirklich durch, ich komme jetzt mit meinem Lieblingszitat, das ist ein bisschen totzitiert, wenn man sich mit Debattenkultur beschäftigt, aber von Jürgen Habermas kommen, mit dem zwanglosen Zwang des besseren Arguments in die Debatte begeben und sich im Zweifel überraschen lassen, was dabei rauskommen kann.
Kann ich, na ganz kurz, dann nehmen wir den Hörer wieder rein.
Ja. Mal sehen, was jetzt in Sachsen passiert. Wir haben jetzt in Sachsen eine Minderheitsregierung.
10 Stimmen fehlen an der
Mehrheit. Ja, jetzt können die Parteien aufgrund ihrer Machtfülle nicht mehr so agieren, wie sie vorher agieren konnten. Einfach, wir sind die Mehrheit, also setzen wir unser Argument durch. Jetzt muss man sozusagen auch mit verschiedensten oppositionellen Gruppen ins Gespräch kommen. Ich glaube, die sächsischen machtgewohnten Politiker, sag jetzt mal keine Partei, lernen gerade, wie das gehen kann, sozusagen auch über Parteigrenzen hinweg Konsense zu organisieren.
Mhm. Mitreden Deutschland diskutiert. Reden Sie auch mit uns, 08000 441777. Und die Nummer hat gewählt Herr van Harten aus Ludwigsburg. Guten Abend.
Hallo.
Hallo. Was beschäftigt Sie bei dieser Debatte?
Also ich verfolge das ja. Ich habe hier einmal den Titel Cancel, Keifen, Kritisieren,
ja,
und so weiter. Jetzt kam der Herr Richter von wegen, er schaut keine politischen
Talkshows
ja, im Fernsehen, weil das Entertainment ist. Was ich als Bürger sehe, sei es im Fernsehen oder was auch immer, ja, das ist ja auch alles Entertainment. Wenn die Kollegen, die sich im Bundestag dann aufs Blut bekämpfen oder beschimpfen oder was auch immer, die sprechen im Hinterzimmer ja auch anders miteinander. Ja? Das ist das eine. Also es ist natürlich, meiner Meinung nach, wird natürlich auch so ein bisschen, weiß ich nicht, es ist Theater ein Stück weit. Ja? Hatten wir mit dem Herrn Koch im Bundesrat oder mit dem Herrn Söder, der aus der Politik aussteigen wollte, wenn man nicht aus der Atomkraft aussteigt und so weiter. Also da müssen die Politiker auch ein bisschen sich an die eigene Nase fassen, wenn man sie dann teilweise einfach nicht mehr für ernst nimmt. Und jemanden, der mich anlügt, mit dem will ich eigentlich gar nicht diskutieren. Ja?
Klares Wort.
Also zumindest nicht, wenn ich mir sicher bin, dass er mich anlügt. Und es gibt ja auch so Fälle in der Politik, ja, dass Politiker der Lüge überführt. Das passiert nichts, es interessiert niemanden, dass da nicht dass da nicht die Gemeinschaft der Politiker solche Personen ächtet.
Also ja, politische Konsequenzen oder man selber Verantwortung übernimmt.
Ja, zum Beispiel. Mhm. Oder man selber, das gab es früher mal vielleicht, ja, gibt es nicht. Und deswegen, also ich bin per se kein Grünenwähler, aber der Herr Habeck hat mir einmal sehr, sehr imponiert, als er ja auch in irgendeiner dieser politischen Debattensendungen gesagt hat, das geht völlig gegen seine Überzeugung und er möchte das eigentlich überhaupt nicht tun, aber er ist jetzt durch die und die und die Umstände eben gezwungen, sich so zu entscheiden. Ja? Das fand ich eine sehr menschliche Aussage und das hat ihn sehr sympathisch gemacht. Ja?
Also wichtig, dass man eine Entscheidung nachvollziehbar macht, vielleicht auch, was Sie gerade beschreiben.
Dass man sie nachvollziehbar macht, aber das habe ich ihm geglaubt, verstehen Sie? Also der hat das nicht gesagt, weil er jetzt irgendwie hier als Blabla rüberkam, sondern das kam für mich ehrlich rüber und das vermisse ich sehr in der Diskussionskultur. Und wenn ich in meinem Umfeld diskutiere zum Beispiel, da funktioniert das ganz gut. Ja, da sind Leute, die haben politisch völlig unterschiedliche Ansichten, aber da kann man sich ausreden lassen. Da kann man sagen, gut, vielleicht teilweise kann ich das verstehen, aber schau es dir doch mal von der Seite an oder was auch immer. Und alles, was ich in den Medien wahrnehme, ist für mich eigentlich nur ein Theaterstück.
Hui. Okay, das nehmen wir gleich mal auf und das diskutieren wir auch gleich. Dankeschön, Herr van Harten.
Und schönen Abend noch.
Ja, für Sie auch. Dankeschön. So, Herr Fries, ich würde Sie ja gleich zuerst zu Wort kommen lassen. Sie haben ja mal doch eher genickt als den Kopf geschüttelt.
Ja, also mir hat auch tatsächlich die Metapher des Theaterstücks ganz gut gefallen, weil man das schon so sehen kann. Und ich habe den Begriff der Bühne ja heute auch schon mehrfach in den Mund genommen. Das muss man einfach so sehen. Und man muss vielleicht dann eben auch erkennen, dass die Leute dieser Aufführung manchmal ja dann satt haben und der dann auch zunehmend fernbleiben. Und dann muss man halt schauen, ob man vielleicht mal die Sache anders inszenieren möchte. Ja. Und hatte der Kollege auch schon gesagt, also mit Habermas, zwanglosen Zwang ist besser ein Argument. Also es wäre doch mal ein Versuch wert, eine Talkshow zu machen, wo man ein Problem auf den Tisch legt und sich wirklich nur auf die Lösung konzentriert und sagt, es geht nicht darum, die Position des anderen anzugreifen, sondern zu sagen, wie wollen wir dieses Problem lösen? Welche Strategien habt ihr? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Wie kann man sich hier einigen? Das wird vielleicht mal kurz gemacht, aber dann wird auch schnell wieder auf das Konfliktthema geschwenkt und man ist dann wieder in diesem alten Trott drinne. Und ja, da würde ich mir wirklich auch mal innovative Formate einfach wünschen, weil keiner ja in so eine Talkshow sich begibt mit nur dem einem Moment, wo man sagt, vielleicht hat der andere auch einen Punkt. Ne? Also diese intellektuelle Irritation auch mal zu wagen, der andere könnte auch mal einen Punkt haben.
Darauf lassen wir uns nicht ein.
Das ist ein ganz, ganz bestechender, einfacher Gedanke. Ne? Was, wenn der andere recht hätte? Es gibt so Politikertypen, Barack Obama ist jemand, der das mehrfach gesagt hat. Ja, geht mal davon aus, was, wenn der andere recht hätte? Wir haben in dem Buch dass wir geschrieben haben, Julia Reuschmacher und ich, defekte Debatten, übrigens einen Anfangsmoment gab, warum wir das überhaupt geschrieben haben. Und das war die Debatte um das Gebäudeenergiegesetz, das Heizungsgesetz. Und wir haben deswegen auch mal überlegt, wie hätte man das denn eigentlich anders machen können, ohne jetzt vielleicht das Patentrezept zu haben. Aber ein Problem, und da kommen nämlich verschiedene Problembeschreibungen zusammen, wenn man sich das mal anschaut. Ein Problem ist doch auch, dass wir häufig eine Perfektionserwartung quasi vom ersten Moment an haben. Wenn ein Minister etwas vorstellt, dann muss das im Prinzip schon so wasserdicht sein, dass der Diskussionsprozess abgeschlossen ist. Das heißt, wenn wir etwas in die Öffentlichkeit kriegen, wenn es in der Pressekonferenz vorgestellt wird, dann ist eigentlich die Erwartung, es ist schon fertig und alle Zweifel sind ausgeräumt. Was wäre denn gewesen, man hätte gesagt, damals zu Beginn dieses Prozesses, wir müssen bis 2045, müssen wir klimaneutral heizen. Das ist das Ziel. Darauf haben wir uns verpflichtet, auch übrigens international. Und wir geben das jetzt in den Bundestag und sagen, der Bundestag mit seinen Möglichkeiten, Expertenanhörungen, die ja ein Teil des normalen politischen Prozesses sind, Parlamentsdebatten, auch sicherlich mit der Expertise aus dem Ministerium, dass ein Habeck-Ministerium sagen kann, wir haben übrigens 2, 3 Ideen, wie man das machen könnte und wir haben eine Idee, da sind wir uns nicht ganz sicher und wir haben eine Idee, da sind wir zum Ergebnis gekommen, wahrscheinlich nicht so gut, aber wir wollen sie euch trotzdem mal präsentieren. Und das, jetzt möchte ich das aufnehmen, was Herr Fries ja regelmäßig anmahnt, auch die Frage Rolle der Medien, das medial begleitet, nicht mit der Fragestellung, hat sich der Minister durchgesetzt oder ist er gescheitert im Kabinett, hat irgendjemand was durchgestochen, also im Prinzip das Schmierentheater, was wir Journalisten ja auch so gerne,
was das ja auch begleitet
auf,
hat,
auf die Bühne, in was, Gesetz, was de facto da war, ja. Sondern wo auch journalistisch das im Prinzip für die Öffentlichkeit begleitet wird, mitdiskutiert wird. Und siehe dann hätte ein Minister am Ende gemeinsam mit dem Bundestag ein Ergebnis gehabt und keinen Gesichtsverlust. Und wir hätten idealerweise das bestmögliche Gesetz nach einem öffentlichen Diskussionsprozess. Ich habe jetzt mal ein Wolkenkuckucksheim der öffentlichen Debatte gemalt. Hier. Das war mein Bedürfnis.
Ich sage mal, Deutschland diskutiert, mitreden. Sie können uns anrufen 08000 441777 und Sie können uns auch zugucken beim Diskutieren, nämlich auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau. Da können Sie auch einen Kommentar hinterlassen und das hat Katrin K. gemacht. Und sie schreibt, wir müssen einander verstehen und tolerieren. Von Linken werde ich als Nazi tituliert, weil ich CDU wähle. Das ist doch verrückt. Der Begriff wird doch auch entwertet. Ja, reden wir von den falschen Begrifflichkeiten? Sind die Fronten vielleicht auch so verhärtet? Wir hatten es ja vorhin schon mal. Stellen wir uns vielleicht selber mal in Frage. Können wir dem anderen wirklich zuhören, bevor wir ein Urteil abgeben? Lassen wir uns auf Diskussionen ein?
Ja, ich möchte Folgendes sagen. Wir sind der Problemlage gegenüber, die wir jetzt ziemlich ausführlich beschrieben haben, nicht machtlos. Also es gibt wenigstens in meiner Erfahrung ein paar Punkte, die mich optimistisch stimmen. Das erste möchte ich 3, 4, 5 Mal unterstreichen. Das ist eine qualifizierte, gute Moderation. Ich glaube, das haben wir gestern Abend auch ein bisschen erlebt in der Diskussion, auch anderswo. Es gibt eine deutsche Mediationsgesellschaft, es gibt eine österreichische Mediationsgesellschaft. Ich bin dort manchmal schon gewesen. Ich weiß, die können sogar sehr viel Geld verdienen, weil große Institutionen, wie zum Beispiel Konzerne, sehr genau wissen, dass sie bestimmte Konfliktlage Konfliktlagen intern nur mit externer Moderation lösen können, weil die Emotionen zu groß sind oder weil die Probleme zu kompliziert sind. Also wir können und müssen gute Moderation, die dann Regeln erstens festlegt, Regeln durchsetzt und auch sympathisch sozusagen dann durchsetzt. Solche Moderation brauchen wir wahrscheinlich dringender denn je, weil die Probleme halt auch so komplex sind. Das zweite ist der Faktor Zeit. Eines der einfachen kommunikativen Regeln, die mir mal jemand beigebracht hat, lautet, gesagt ist noch nicht gehört, gehört ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht überzeugt und überzeugt ist noch lange nicht getan. Wir brauchen Zeit.
Aber wir gerade die haben wir doch nicht. Oder doch, die nehmen wir uns nicht.
Manchmal haben wir sie auch nicht. Ja, es gibt natürlich politische Problemlagen. Ich denke an die Debatte, da war ich selber beteiligt, wo in kürzester Zeit Regeln über die Bekämpfung der Pandemie erfolgen mussten. Ja, da musste in kürzester Zeit entschieden werden. Die Wissenschaft hat uns x verschiedene Varianten vorgelegt. Die Politik musste entscheiden. Dann muss es auch mal sein. Mhm. Aber in aller Regel können wir uns für die Dinge und müssen wir uns wahrscheinlich auch viel, viel mehr Zeit nehmen. Fußnote dazu, das könnte ein echtes Problem für die Demokratie werden, auf Dauer. Wenn die Probleme so groß werden, dass sie in der vorhandenen Zeit, die man sich nehmen muss, um sie qualifiziert zu bearbeiten, nicht mehr bearbeitet werden können. Das sehe ich für die Zukunft für ein echtes Demokratieproblem. Und der dritte Punkt, den ich gerne setzen möchte, bei den Mitteln, die wir haben, um das Problem zu lösen, in Kürze narrativ vor diskursiv. Habe ich bei vielen Veranstaltungen auch schmerzhaft gelernt. Wir müssen einander die Zeit einräumen und auch das Herz öffnen, dem anderen zuzuhören, seine Narration erstmal in der notwendigen Zeit vorzutragen. Vielleicht sogar selber den roten Faden überhaupt zu finden, den mancher verloren zu haben scheint. Und dann erst Diskussion. Also nicht Narration statt Diskussion, sondern Narration vor Diskussion. Aber die braucht sozusagen ihren Raum. Das sind alles hehre Ziele. Ich weiß, man kann mich auch der Naivität zeigen. Aber ich glaube, das wären drei Mittel, die mir jedenfalls in meiner Praxis geholfen haben, manche Problemlagen aufzulösen.
Über die Mittel für gutes Kommunizieren reden wir nachher auch noch. Aber wir haben jetzt Anja Neukirch in der Leitung aus Oldenburg. Guten Abend, Frau Neukirch. Und meine Kolleginnen haben mir aufgeschrieben, es brodelt in Ihnen.
Ja, warum? Genau. Hallo, guten Abend. Also ich bin gerade auf dem Weg nach Nürnberg zur Biomesse und bin richtig gebannt. Die Sendung ist richtig klasse. Erstmal herzlichen Dank, dass ich mitreden darf. Genau. Und eben ist im Beitrag schon etwas gekommen, was mir auf dem Herzen brennt. Also letztes Jahr nach der ganzen Politik in Berlin habe ich gedacht, mein Herz platzt. Und ich kann, also überall haben sie nur gemeckert und die Bekannten und alle waren am Meckern. Und dann habe ich gesagt, nee, ihr müsst erstmal zuhören, genau was wir eben gehört haben. Zuhören ist eigentlich dieses, was für mich das Wort der mit Zuversicht das Wort des Jahres für mich. Und dann bin ich eingetreten und habe gesagt, nicht meckern, sondern machen. Und ich bin in die Politik eingestiegen als Neuling, komplett neu und war jetzt auch schon als Delegierte für die Stadt Oldenburg in mehreren Parteiformaten und habe zugehört, habe mich beschäftigt, habe einen Tiefgang entwickelt, habe mich mit der Politik nochmal direkt beschäftigt, meine Sichtweisen geändert. Das gehört in der Gesellschaft einfach auch mal dazu, die Sichtweisen anderer anzunehmen, die auch mal zu ändern und dann sein Gehirn mal einzuschalten und etwas zu tun. Ich bin dann jetzt dabei im Wahlkampf bin freudig dabei an Wahlkampfständen. Und mein Mann ist Diplompsychologe. Wir sind da wirklich.
Okay.
Genau. Und ich bin auch mit Kommunikation ausgestattet. Und da höre ich den Menschen einfach am Stand zu. Die kommen mit einer Wut. Überall in der Stadt läuft Polizei rum mit Panzerschutzwesten, jetzt die letzten Wochen gerade. Mhm. Und wenn die Bürger ankommen und man sie einfach empfängt und man sie einfach zuhört, dann ist das einfach schon die erste Miete. Sagen, ja, ich verstehe Sie ja. Ich verstehe Ihre Sorgen. Und dann sie aufzuklären, in Ruhe, in die Augen gucken und eine Ruhe ausstrahlen und dann in wirklich von Herz zu Herz einfach mal etwas annehmen. Das ist so wichtig. Und dann kommen auch Menschen wieder runter. Die fahren dann auch wieder runter und das ist so wichtig.
Also Frau Neukirch, wenn Sie jetzt hier bei uns ins Studio gucken würden, Sie haben ja ziemlich viel nickende Gesichter heute Abend. Also ja. es ist eben das, was ja auch Teil unserer Debatte ist. Wie kommen wir dahin, dass wir anders miteinander reden, dass wir anders miteinander umgehen? Und ich denke, zuhören, da würde ich Ihnen auch völlig recht geben, ist wirklich eines der Mittel, die wir brauchen. Vielen Dank erstmal und gute Reise zurück.
Oder weiter. Und selber aktiv werden, das ist mir wichtig, dass man wirklich selber auch mal in die Aktivität geht, in die Politik einsteigt, einen Tiefgang entwickelt und dann entsprechend seine Meinung erst bildet. Nicht auf die äußerlichen Gegebenheiten nur hören und auch keine Ängste entwickeln. Wir sind alle nur Menschen, das sagt die Margot Friedländer immer und wir sind eigentlich alle gleich.
Das ist korrekt. Also herzlichen Dank, Frau Neukirch. Ja?
Danke sehr.
Jo, tschüss. Tschüss. So, Dennis Fries, Sie haben doch, also alle drei haben genickt. Wer uns nicht zuschaut, das kann ich jetzt bestätigen. War es genau das, was Frau Neukirch gesagt hat, was man machen muss? Zuhören?
Ich denke ja. Also das hört sich zwar im ersten Moment trivial an, aber ich glaube, man muss den Begriff des Zuhörens dann auch nochmal differenzieren. Weil das, was wir beobachten, ist, ich habe das mal selber in dem Text als demokratisches Zuhören bezeichnet, nämlich das Wirkliche drauf einlassen, dieses auch gar nicht seinen eigenen Punkt mal zurückstellen. Also was wir viel beobachten und man lernt ja auch viel durch Beobachtung ist, man hört zwar zu, aber eigentlich nur auf eine strategische Art und Weise, nämlich bis zu dem Punkt, wo man sagt, da macht der andere vielleicht einen Fehler oder da kann ich jetzt mein Argument gut reinbringen. Aber alles andere fällt eigentlich weg. Das ist auch das, was wir in Talkshows beobachten, dass man gar nicht sich in der Sache versucht, da richtig reinzufahren, sondern eigentlich nur, um seinen Punkt gleich noch unterbringen zu können. Und das müssen wir wieder lernen. Und dann ist, glaube ich, viel gewonnen. Große Zustimmung für die Zuhörerinnen oder Zuschauer.
Mitreden Deutschland diskutiert. Sie können natürlich auch mitreden. 08000441777 ist unsere Nummer. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben auf mitreden.ard.de oder in den YouTube-Kanal der Tagesschau einen Kommentar hinterlassen. Und ich würde den Hörer jetzt in die Leitung nehmen, nämlich Herrn Schneider aus Kiel. Herr Schneider, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend in die Runde.
Wie geht's Ihnen mit den politischen Debatten?
Ja, haben Sie genau den richtigen. Also der Matau, genau. Zuhören war ein schönes Wort. Zuhören, wer hört uns denn zu? Ich werde mich jetzt mal genau auf die Seite stellen, der sich hier überhaupt nicht mehr abgeholt fühlt. Wer hört mir denn zu? Wenn ich die letzten Tage im Bundestag sehe, es ging nur noch um die Parteiquerelen untereinander. Es ging doch gar nicht mehr um uns. Wir haben Probleme, die Zahlen zeigen das und dann soll man sich doch danach richten. Das sind doch unsere Angestellten da oben. Ganz krass ausgedrückt.
Naja, so. Im Parlament ja nicht.
Naja, wir haben ja Leute gewählt, die für uns den Laden schmeißen und sich darum kümmern, dass das läuft. Aber sie müssen ja auch sehen, wie die Stimmung ist. Und dann kann es doch, also ich sag mal, die Brandmauer, ich verstehe das nicht. Dann soll die Partei verboten werden. Sie sollen sich politisch mit denen auseinandersetzen. Sie stellen 20, teilweise 30% der Bürger einfach im Parlament außen vor. Und ganz schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen, Kritik an die Medien. Es wird nicht mehr hinterfragt, auch mal andere Sachen. Ich höre nun öffentlich-rechtlich von querbeet, von oben, von Norddeutschland bis Süddeutschland aufgrund meines Berufes jeden Tag, egal welchen Sender. Ich habe bei Deutschlandfunk angerufen, da ging es um Corona aufgearbeitet. Es wurden Fehler eingeräumt, dies war verkehrt, falsche Entscheidung. Hier hätte man anders, da hätte man anders. Das ist alles schön, aber es wurden alle Leute, die nur ein bisschen was skeptisch gesehen haben damals, stigmatisiert. Herr Lauterbach hat sich ein bisschen aus der Deckung gewahrt. Hut ab, ich muss ihn nicht mögen, aber da ziehe ich Hut vor, dass man uns doch stigmatisiert hat, die was kritisiert haben. Ich will nicht sagen, was richtig oder falsch war, aber wir wurden immer in eine Ecke gestellt. Herr Merz, frage ich mich, ob er Pegida-Mitglied ist.
Warum?
Warum? Erinnern Sie sich, was Sie in den Medien gebracht haben jeden Montag? Da standen nur Nazis, da standen, was weiß ich, es wurde doch auf die Leute gar nicht zugegangen. Es wurde doch nicht einmal hinterfragt, wo sind die Probleme? Es wurde doch abgekanzelt. Jetzt steht Herr Merz aber auch oben und will scharfe Gesetze haben, weil es so nicht mehr... Wir haben doch nun mal Probleme. Da kommen wir doch nicht drum rum. Aber man fühlt sich ja überhaupt nicht mehr gehört. Das interessiert einen ja nicht. Es geht um alles da oben im Parlament.
Was muss sich denn dann ganz konkret ändern?
ich glaube, man muss so einen Background haben. Auch für die Leute, es muss doch nicht richtig sein, wie ich das sehe. Ich will das nicht falsch verstanden wissen. Aber ich habe ja auch eine Meinung zu gewissen Sachen. Ich bin ja auch froh, wenn mich jemand von einer anderen Meinung überzeugt. Wenn ich sagen kann, ah, okay, habe ich so nicht gesehen, naja, doch, hast auch recht. So, aber das kommt ja gar nicht. Weil ich habe das Gefühl, und dann muss ich ehrlich sagen, dass in den Medien das auch teilweise einseitig dargestellt wird. Ein gutes Beispiel, ganz kurz. Es wurden alle Parteien benannt, die gerade Großspenden bekommen haben. Alle. Da wurde die Partei genannt und die Großspendenzahl. Bei der AfD wurde explizit dazu gesagt, von wem die Spende kam. Von dem Arzt aus Lübeck, der ein Verfahren am Hals hat, weil er Leute geimpft hat. Warum nur bei der AfD? Das sind so Kleinigkeiten, wo der Bürger sofort wieder runterfährt oder hochfährt und sagt, das kann es doch nicht sein. Das ist doch so eindeutig.
Ja. Ja. Ich höre jetzt viele Atmer, also Herr Schneider.
Für den, der einfach denkt, ist das eindeutig. Ich denke jetzt nicht so einfach, aber das fällt mir
okay.
auf.
Okay, Herr Schneider, ich würde gerne mal weitergeben. Ich höre jetzt nämlich ganz viele Atmer und ich sehe Sie auch, Corbinian Frenzel.
Ja, aber auch zustimmende Atmer. Nicht, dass Sie das Gefühl haben, jetzt ist gleich der nächste Journalist und Autor hier in der Runde, der Ihnen erklären will, dass Sie da ganz falsch liegen. Ich bin zum Beispiel der Meinung, und das ist bestimmt keine Mehrheitsmeinung, auch glaube ich im Kollegenkreis, jetzt sagen wir mal im Deutschlandfunk, aber auch im journalistischen Kreis insgesamt, dass wirklich in der Corona-Zeit vieles falsch gemacht wurde. Ich habe den Eindruck, dass genau das passiert ist, was Sie nämlich gerade gesagt haben, dass die Möglichkeit für Menschen, also ich glaube, viele, die das skeptisch gesehen haben, die mit diesen staatlichen Sicherungsmaßnahmen nicht einverstanden sind, die vielleicht beim Impfen skeptisch waren, dass die gar nicht unbedingt Recht haben wollten. Also, dass die anderen sagen, du hast Recht, sondern sie wollten einfach nur das Recht haben, diese Meinung zu haben.
Genau,
und
ich glaube,
dazu gab es auch aus nachvollziehbaren Gründen, ich glaube, es gab eine große gesellschaftliche Angst bei einer Mehrheit, also ne, das muss man ja auch mal von dieser demokratischen Seite sehen, die Mehrheit war ja wirklich sehr ängstlich und hat deswegen, glaube ich, vielleicht ein bisschen stärker reagiert und diesen Debattenraum zu stark eingeschränkt. Und ich glaube auch, dass wir das medial zu stark mittransportiert haben. Ich sage, das ist jetzt ein großes Wir, denn es auch da gibt es immer wieder Differenzierung. Es gab auch Medien und Journalistinnen und Journalisten, die das auch anders betrachtet haben und auch andere Töne reingebracht haben. Aber ich glaube, es gab schon insgesamt dieses Problem. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns echt nachhängt, also wo viel Schaden angerichtet wurde. Und ich verstehe auch diesen Impuls zu sagen, Fairness, also gleiche Behandlung auch der politischen Akteure, wobei es auch da wieder die differenzierte Einschränkung. Man darf auf die AfD an bestimmten Punkten und muss auch journalistisch auf die AfD anders schauen als auf andere Akteure, wenn es begründbar ist. Also wenn wir feststellen, naja, wenn es begründbar ist, das ist eben der Punkt. Also wenn wir zum Beispiel
bei jeder Partei begründbar. Für mich ist eins entscheidend: Sie ist nicht verboten. Wir müssen sie so nehmen, wie sie ist.
Genau.
Dann müssen wir uns politisch mit ihr auseinandersetzen.
Genau.
Es kann nicht angehen, dass Frau Merkel aus Südafrika anruft und eine Fremdpartei zurückruft.
Ja. Sie hat da aber auch Konsequenzen ziehen
müssen.
Das sind
auch Sachen. Ja. Und die Medien laufen damit.
Die
Medien suggerieren mir, dass das richtig ist. Nehme ich das wahr.
Herr Schneider, lassen Sie uns mal darauf erwidern, bitte.
Ja, also ich nur ganz kurz, es gibt bestimmt auch noch andere, die darauf antworten wollen. Also ich meine das ja eben auch mit der Begründung. Wir machen regelmäßig die Erfahrung, auch in journalistischen Formaten, in Interviews beispielsweise, und da geht es an die Debattenkultur, dass wir beispielsweise AfD-Politiker anders erleben als die Politiker anderer Parteien, dass sie nämlich sozusagen gar kein Interesse an dem Austausch haben, sondern an der Störung schon der Kommunikationssituation. Das heißt, es geht darum, sozusagen größtmögliches Chaos und Debatten herzustellen. Dafür gibt es sozusagen Anzeichen, das haben wir immer wieder erlebt. Und es gibt natürlich auch Ergebnisse der Landesämter für Verfassungsschutz, des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Es gibt die Frage, Sie haben die Finanzierung angesprochen, es gibt die Frage, und die ist bei Parteispenden ganz relevant, kommen diese Spenden möglicherweise aus dem Ausland? Welche Quellen sind es da? Also da gibt es schon Gründe, genau hinzugucken. Aber Sie haben natürlich recht. Wir müssen auf alle gleichermaßen sehr genau schauen. Ich glaube aber, dieses Glauben ist untermauert durch viele Erkenntnisse, dass es bei der AfD möglicherweise mehr Gründe gibt, nochmal genauer hinzuschauen als möglicherweise bei anderen Akteuren. Aber darüber könnte man natürlich schon streiten. Das ist vollkommen richtig. Wir tun es ja hier an dieser Stelle auch.
Herr Schneider,
dass aber die Leute, ein ganz großer Teil der Leute unzufrieden, und das ist doch entscheidend. Es geht doch nicht um eine Partei. Es geht darum, die Menschen auf der Straße sind unzufrieden. Ich gebe dem jetzt völlig recht.
Herr Schneider, ich würde jetzt mal, Herr Schneider, ich würde gerne noch einen Punkt machen, damit wir, Herr Schneider, bitte, ich würde gerne jetzt noch, also ich glaube, Ihre Meinung ist angekommen. Ich würde gerne noch weitermachen mit der nächsten Hörerin. Ich sag schon mal Tschüss, ne?
Ja, danke.
Jo, tschüss. So, wir haben nämlich noch Birgit Junghahn in der Leitung und aus Cuxhaven ist sie zugeschaltet. Frau Junghahn?
Hallo.
Hallo, guten Abend.
Hallo. Meine Stimme ist weg, hat doch ein bisschen gedauert.
Uiuiui, okay. Na, ich hoffe, es geht noch.
Ja, ich knüpfe an bei diesem Thema, AfD.
Ja.
Mir ging es um Merz und Scholz, um die Art, ums Reden ging es ja heute, wie sie miteinander kommunizieren. Und das zum Beispiel mit der AfD ist eine Sache gewesen, die er ihm auch reinschiebt in die Schuhe. Also Herr Merz gibt Herrn Scholz für alles die Schuld. Dass auch die ganzen jetzt pleite gehen und so weiter, Insolvenz anmelden, das wurde schon vorhergesagt in der Corona-Zeit, dass das ein paar Jahre dauert und dass sie alle kaputt gehen. Das schiebt er ihm auch in die Schuhe. So, die Schuhe, jetzt komme ich mal zu dem Theater, die Schuhe von Herrn Merz sind meiner Meinung nach polierte Theaterschuhe. Aha. Er hat, als Herr Scholz gesagt hat, er wünscht sich einen Deutschlandpakt, da hat Herr Scholz klar und deutlich gesagt, er braucht Hilfe und hat sich gewünscht, dass alle zusammenhalten. Und gleich daraufhin hat Herr Merz zu ihm oder zur Öffentlichkeit gesagt, die Kanzlerschuhe sind ihm zwei Nummern zu groß. Okay. Mir ist das Herz fast in die Hose gefallen.
Das ist dann aber auch...
Ihnen, wenn mal alle gut zugehört haben, das wurde heute auch erwähnt, das Herz aufmachen und die Ohren, wenn alle gut zugehört haben, in den letzten Zeiten, dann würde ich mal sagen, dass Herr Scholz inzwischen in seine Kanzlerschuhe reingewachsen ist. Da bin ich von überzeugt. Und ich möchte noch sagen, weil Frau Merkel damals das selber mit Schröder gemacht hat, auf diese ganze fiese Art und Weise ihn verekelt, wir müssen wirklich aufpassen, was passiert in unserer Politik demnächst. Und ob sich da einer dem anderen jetzt unterordnet, das stelle ich ehrlich gesagt in Frage.
Das werden wir dann aber sehen nach dem 23. Februar, Frau Junghahn.
Natürlich. Ich wollte nur das bemerken, wegen dem Herzen und den Ohren.
Das ist auf jeden Fall angekommen.
Macht Scholz ständig an. Scholz sagt zwar auch das eine oder andere, aber er rechtfertigt sich eigentlich nur.
Alles klar.
Anderes Ding.
Frau Junghahn, ich glaube, ich habe Sie. Und wir reden jetzt gleich weiter hier in der Runde. Dankeschön für Ihren Anruf, ja?
Ja.
Jo, tschüss. So, Herz und Ohr, das sind die beiden Organe, die wir brauchen, um gut kommunizieren zu können. Herr Richter?
Ja, ich habe jetzt zweimal, glaube ich, sehr gut zugehört. Und ich habe schon deswegen gerne zugehört, weil ich dieses Norddeutsche so gerne höre. Das ist also wirklich wunderbar, wenn ich das mal so etwas ironisch am Rande sagen darf.
Bitte.
Nein, ich will an einem Punkt einhaken. Alles andere ist, glaube ich, schon auch gesagt worden. Die Parlamentarier seien die Angestellten der Menschen, so sagte, glaube ich, der vorletzte Redner. Nein, das sind sie nicht. Sind sie nicht. Auch wenn ich mich jetzt unsympathisch mache, will ich darauf hinweisen, dass das möglicherweise eine Fehlwahrnehmung ist. Wir leben in einer Massengesellschaft, das sind, glaube ich, 83 Millionen Menschen. Die demokratische Ordnung, die man gut finden kann oder auch weniger gut finden kann, ich finde sie sehr gut, ist eine repräsentative Demokratie. Und wir können als 83 Millionen Menschen nicht alle Themen, die Deutschland betreffen, in einer Volksabstimmung abhandeln. Das funktioniert nicht. Das funktioniert vielleicht in kleinen Teilen, aber nicht für das ganze Land. Also wählen wir Repräsentanten auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene. Und wem sind die verpflichtet? Jeder Parlamentarier, ich war einer, wird klug genug sein, auf seine Wähler zu hören, auf seine Wählerinnen zuzugehen und immer ganz nah bei ihnen zu sein. Er möchte ja vielleicht auch wiedergewählt werden. Aber er ist nicht der Angestellte des Wählers. Er ist erstens seinem Gewissen verpflichtet. Mancher mag das vielleicht nicht benutzen. Ich habe es versucht, immer zu benutzen. Und zweitens ist er dem Gemeinwohl verpflichtet. Das heißt, das zu entscheiden, was für alle gemeinsam wichtig ist. Und ich habe es dem einen oder anderen Wähler in meinem Wahlkreis mal so deutlich gesagt. Sie haben mich gewählt, Dankeschön. Aber es kann sehr oft passiert, dass ich Entscheidungen um des Gemeinwohls treffen muss gegen ihre eigenen Interessen.
Das ist das Regularium unserer Demokratie. Also ich bin nicht der Angestellte, ich bin einer, der gerne zuhört, aber ich bin nicht der Angestellte des Wählers.
Herr Richter, ich würde gerne Corvinian Frenzel noch einmal zu Wort kommen lassen, weil er uns nämlich gleich verlassen muss, die Bahn nach Berlin.
Ja, die ruft, das bitte ich zu entschuldigen, dass ich hier kurz vorher rausgehe. Deswegen möchte ich sozusagen noch mein Wort zum Montag hier mitgeben, weil wir jetzt bitte an so vielen Stellen diesen Appell zum Zuhören gehört haben. Und ich habe natürlich auch sehr genickt und fand schon diese Erweiterung, das demokratische Zuhören, das Herr Friester als Begriff geprägt hat, sehr gut, weil Zuhören alleine reicht dann nicht. Ne? Also dann kriegt es auch was Therapeutisches und dann ist auch immer die Gefahr da, naja, du hast mir halt zugehört, aber es passiert nichts. Also das heißt, wir müssen daraus auch letztendlich demokratische Verfahren hinkriegen, am Ende Ergebnisse. Ja? Also wir können die beste Debatte über die Deutsche Bahn haben, wenn sie nicht fährt oder immer schrecklich unpünktlich ist, dann ist der Frust doch da. Ich glaube, und bei diesem Appell des Zuhörens, wir merken alle, also wir sind alle schnell dabei, das zu sagen. Ich glaube, da nicken wahrscheinlich 95% bei diesem Appell. Ich glaube, wir merken es wirklich erst, dass wir es ernst nehmen mit einer offenen Debattenkultur, wenn es bei diesem Zuhören auch regelmäßig wehtut. Also das ist ein großes Problem unserer Debattenkultur, dass wir, weil es diese Lippenbekenntnisse angeht, sehr bereit sind, all das auszudrücken, wie es sein müsste, aber dann ganz schnell Grenzen ziehen und sagen, aber hier nicht und da ist eine Grenze überschritten und das ist ein Tabu. Und das ist die schwierige Übung in einer Gesellschaft, die eben diverser wird in vielerlei Hinsicht, was Herkünfte angeht, aber auch was politische Positionen angeht, dass wir da wissen, das kann dann wirklich wehtun, wenn wir das ernst nehmen mit dem Zuhören und erst dann merken wir, dass wir wahrscheinlich genau in dem Diskurs sind, den wir brauchen. Das wären vielleicht meine Worte und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen und vor allem natürlich auch bei den Hörerinnen und Hörern, die sich heute gemeldet haben.
Wir danken auch. Also tschüss und gute Reise zurück.
Dankeschön.
Und wir haben auf dem YouTube-Kanal noch eine Nachricht von Lama Memes, so nennt sie sich hier, und sie schreibt, ich würde gerne wissen, welche konkreten Vorschläge sie hätten, um auf persönliche Ebene die Streitkultur zu verbessern, also im persönlichen Umfeld. Ich denke, da haben wir gerade schon ein bisschen was gehört. Herr Richter, wenn Sie jetzt darauf gehen würden, im persönlichen Umfeld mehr zuhören, also zuhören hatten wir die ganze Zeit, aber auch seine eigene Meinung hinterfragen, Zweifel zulassen. Wie kommen wir zusammen wieder ins Gespräch? Also die Frage geht dann auch an Dennis Fries, klar.
Also ob das Zuhören ein ehrliches Zuhören ist, ein wirklich von Interesse geleitetes Zuhören oder nur ein taktisches oder vielleicht strategisches Zuhören, wie das ja auch schon Herr Fries angedeutet hatte in dieser einen Wortmeldung, kann man vielleicht daran erkennen, ob der Zuhörende tatsächlich fragt und nachfragt. Es gibt das alte rhetorische Muster, wer fragt, der führt. Ich wundere mich manchmal, wie wenig das beachtet wird. In dem Moment, wo ich tatsächlich ehrlich nachfrage und nochmal nachfrage und nochmal nachfrage, bringe ich ja dann zum Ausdruck, dass mich das, was den anderen bewegt, wirklich interessiert.
Ich will es verstehen.
Ich will es verstehen. Ja. Ich will auch noch weitere Hintergründe verstehen. Manchmal führe ich den anderen vielleicht auch auf eine neue Erkenntnis. Das kann durchaus auch sehr viel Freude machen. Wir haben vielleicht manchmal nicht die Zeit und manchmal auch nicht Spannkraft. Ich darf auch manchmal eine Tagesform, die mal gut und mal schlecht ist, in Geltung bringen. Aber das wäre sozusagen ein Instrument. Und dann zweites vielleicht noch, wissen Sie, bei der Eheberatung wissen wir in Deutschland seit, ich weiß nicht wie viel, seit 20, 30 Jahren, dass es Konfliktlagen geben kann, die zwei Partner alleine nicht mehr lösen können. Aber weil die Emotionen vielleicht zu hoch sind oder wie auch immer, ja, dann holt man sich einen Berater. Einen neutralen Moderator von mir.
Herr Richter, wenn ich da unterbrechen will, also darf, und ich würde auch gerne weiter an Dennis Fries geben, wir können ja keinen Mediator für eine ganze Nation haben.
Also den Mediator für die ganze Nation, da muss ich nochmal kurz drüber nachdenken, aber ich möchte Frank Richter erstmal große Zustimmung. Und die Frage war jetzt ja von der Zuschauerin nach, was kann ich, sage ich mal, im Privaten tun? Und ich glaube, da ist wirklich so dieses aufrichtige Zuhören und vor allem Nachfragen und vielleicht auch manchmal sagen, ich muss vielleicht kommunikativ gar nicht den Punkt landen, sondern ich nehme vielleicht bestimmte Dinge auch einfach mal mit und versuche die erstmal für mich zu verarbeiten. Und also es ist ja immer so dieses Instantane, ne, was uns ja natürlich auch vorgelebt wird. Also niemand setzt sich in eine Talkshow und sagt, das ist ein interessanter Gedanke, den nehme ich jetzt mal so mit oder da muss ich erst nochmal drüber nachdenken. Sondern es wird immer sofort eine Reaktion erwartet. Ne. In sozialen Medien beobachten wir das auch, da geht alles Schlag auf Schlag. Und es fehlt eben dieser Resonanzraum, auch mal eine Perspektive erstmal sacken zu lassen und dann kann man ja auch zu dem Punkt kommen, dass man sagt, sehe ich anders, und zwar auch aus guten Gründen. Ich glaube, das ist aber ein Rat, den wir befolgen können. Und ja, der Mediator für die ganze Nation, komme ich vielleicht wieder dann auf mein Dauerthema, das können in einer Demokratie unserer Größe natürlich eigentlich nur Medien sein, die dann diese medierende Rolle halt auch einnehmen müssen. Und das heißt aus meiner Sicht auch ein bisschen weniger auf die Konflikte scharf stellen, ein bisschen mehr Lösungsorientierung, ein bisschen mehr auf das Gemeinsame schauen und natürlich auch auf Werte scharf zu stellen, die uns dann halt am Ende einen. Also das zeigen ja auch wiederum Studien, dieses Polarisierungsnarrativ, das ist zwar gerade sehr populär, aber in vielen Bereichen ist man sich relativ einig. Wenn man da quasi mehr draufschauen würde, dann wäre da, glaube ich, auch ein bisschen mehr Ruhe in der Debatte. Und diese Ruhe brauchen wir ja.
Wir haben noch eine Nachricht von Kurt Steele auf dem YouTube-Kanal. Und er schreibt, das mit dem ehrlichen Verständnis kostet viel Mut und auch Kraft, aber es lohnt sich. So, und jetzt haben wir noch Ulrike Nordhof in der Leitung aus Zölle. Frau Nordhof, guten Abend.
Guten Abend.
Wie schauen Sie denn auf unsere aktuellen politischen Debatten?
Also der Vorredner hat eben schon was Richtiges gesagt. Und zwar müsste auch das Hauptmerk auf die Lösungsmöglichkeiten liegen. Ne? Also dass man zusammen eine Lösung findet. Ich habe den Eindruck bei diesen Debatten, dass es mehr um die Diskussion an sich geht, als um eine Lösung zu finden.
Also das finde ich schrecklich. Meinen Sie, dass es eher Spiegelfechterei ist oder so?
Ja. Als wenn es denen nur darum geht, sich zu profilieren und darzustellen, aber weniger darum, in Ruhe und Geduld Ansichten auszutauschen. Zuhören wurde ja schon gesagt. Ne? Und vor allen Dingen auch die Achtung voreinander und den Respekt, das wurde auch schon gesagt. In Ruhe zuzuhören. Was der eine Redner sagt, ist auch wichtig, dass man jetzt nicht darauf wartet, eine Lücke zu finden, wo man schnell selber was sagen kann. Ne? Und was auch ganz wichtig ist, dass sie dann...
Ich kann Sie ganz schlecht verstehen, Frau Nordhof.
Das ist auch ganz wichtig, dass sie da nicht an ihrem Handy rumfallen während der Arbeit.
Okay.
Das ist ja so eine Nicht-Achtung.
Aber Sie haben Lücken. Wir haben Lücken in Ihrer Verbindung. Also entweder sind Sie unterwegs oder stehen woanders. Aber ich glaube...
Hören Sie mich?
Ja, ganz schwer.
Hören Sie mich jetzt
besser? Ja, jetzt höre ich Sie besser. Wenn Sie vielleicht noch den Satz zu Ende bringen und dann nehmen wir es gleich mit auf in die Runde.
Also ich würde auch Möglichkeiten der Lösung finden. Respekt voneinander haben, weniger am Handy rumspielen und sich da nicht narzisstisch so profilieren wie im Kindergarten.
Alles also klar. Ist angekommen. Dankeschön, Frau Nordhof.
Bitteschön.
Jo, tschüss. Ja, haben wir das, Herr Fries? Dieses nicht, diese Missachtung, diese öffentliche Missachtung. Klar, wenn Abgeordnete im Parlament sitzen, dann sehen wir das natürlich, dass sie auch am Handy sind. Können Sie das so bestätigen? Also fühlt man sich das oder beobachtet man Politik so?
Ja, also natürlich ist das, ich kann verstehen, wenn dieser Eindruck entsteht. Und natürlich können wir jetzt nicht im Detail immer sehen, was Politikerinnen und Politiker an ihren Handys machen. Man möchte dann vielleicht vermuten, dass das auch arbeitsrelevant ist. Aber klar, es sind natürlich Bilder, die sind nicht ideal. Und was die Zuschauerin jetzt angemerkt hat, es wirkt natürlich erstmal respektlos. Ja, und das ist tatsächlich etwas, wo sich jeder dann vielleicht auch seiner öffentlichen Verantwortung bewusst sein sollte, welches Bild man da abgibt. Man muss vielleicht auch nicht alles auf die Goldwaage legen. Da haben wir jetzt heute auch noch nicht so viel drüber gesprochen. Die Gesellschaft ist natürlich auch sehr sensibel. Ne? Man hat auch so dieses, man wartet ja eigentlich nur auf den Fehler, auf das Fehlverhalten, auf diese eine Geste, die dann vielleicht die Möglichkeit gibt, da die andere Seite irgendwie zu diskreditieren. Aber ja, ich kann die Zuhörerin da gut verstehen. Und diesen Respekt, den sollte man schon irgendwie auch durch seine Haltung und Körpersprache und Kommunikation versuchen zu transportieren. Und da wäre etwas mehr Zugewandtheit in jeder Situation vielleicht manchmal wünschenswert.
Und wir haben jetzt noch 5 Minuten und wir haben schon einige Wörter gehört, ich glaube, um die es jetzt noch gehen soll. Also wir müssen zuhören oder wir sollten zuhören, wir sollten eigene Zweifel haben, wir sollten uns selber auch in Frage stellen, wir sollten das Gegenüber ernst nehmen, auch hinterfragen. Wo lernen wir das alles? Also wie kann es uns gelingen, dass wir wirklich die Kommunikation in unserer Gesellschaft, auch unter uns, gar nicht nur in der politischen Debatte, wirklich verbessern können? Wo gelingt das? In der Schule? In der Familie? Wie erreichen wir vielleicht Blasen, an die wir gar nicht rankommen? Denn nur uns Medien kann man das, glaube ich, nicht aufbürden.
Ja, ich will mal versuchen, ein paar Gedanken dazu, äußern. Wissen Sie, ich fühle mich ganz und gar unwohl, wenn ich diese Demokratiedebatte immer so defensiv führen muss. Nicht? Also wir müssen das, wir müssen das, wir müssen das und so weiter. Das ist nicht falsch, aber das mobilisiert mich noch nicht. Ich würde gerne, jetzt spitze ich aber wirklich sehr zu, ein Plädoyer dafür hier abgeben, Demokratie kann und sollte Spaß machen. Es sollte Freude machen. Miteinander nach dem richtigen gemeinsamen Weg zu suchen, um es mal sehr allgemein und pathetisch zu formulieren. Ich habe manchmal Freude, wenn ich meinen eigenen Weg oder meine eigene Meinung durchsetzen kann, aber die Freude währt meistens nur kurz. Eine viel größere Freude habe ich, wenn ich andere mitnehmen kann, wenn ich deren Perspektive einbeziehen kann, wenn ich einen gemeinsamen Weg mit einem anderen finden kann. Das macht mir persönlich eine viel größere Freude. Mhm. Also die Frage muss eigentlich heißen, Frau Jonas, wo lernen wir, dass Demokratie Spaß macht, dass sie besser ist als Diktatur. Ich komme aus der DDR, ich habe eine Einheitspartei sozusagen gekannt, die hatte immer recht. Vielleicht diesen Gedanken noch. Wissen Sie, Parteien müssen sich in dieser pluralen demokratischen Gesellschaft profilieren. Wenn sie kein Profil haben, sind sie nicht erkennbar und werden sie nicht gewählt. Aus dieser Notwendigkeit, ein eigenes Profil zu entwickeln, kommen sie gar nicht raus. Und das Profil kann man eben und muss man manchmal, gerade in Wahlkampfzeiten, eben nur dann entwickeln, wenn man sich auch von anderen mal abgrenzt. Also aus dem Dilemma kommt man nicht raus, dann später vielleicht auch wieder mit anderen, auch mit viel Freude, das Gemeinwohl zu suchen.
So, und Demokratie muss Spaß machen, Herr Fries.
Ja, volle Zustimmung. Mir hat auch das Schlagwort Schule gefallen. Also man kennt das ja vielleicht, es gibt ja so sogenannte Debattierclubs, wo man dann auch teilweise so in klar zugeteilten Rollen, da muss man halt ganz bewusst mal für oder gegen ein Thema sein, obwohl man da vielleicht eine persönlich andere Meinung zu hat. Warum das nicht auch mal als ein Schulfach einstreuen oder in die Curricula einbauen, dass man sagt, wir üben hier jetzt auch mal gemeinsam Dinge zu diskutieren, auch mal bewusst für die eine oder für die andere Seite zu sein. Und natürlich kennen wir Demokratie ein Stück weit auch in der Schule. Es gibt Schülervertretungen und so weiter. Aber man könnte sich natürlich auch überlegen, kann man da nochmal eine Schippe drauflegen?
Ja, das würde ich auch fragen, ja.
Kann man da vielleicht auch mal ein bisschen mehr Macht, wenn ich mal das große Wort in den Mund nehme, den Schülerinnen und Schülern zumuten und sagen, okay, ihr könnt jetzt hier mal wirklich was entscheiden. Natürlich muss es dafür Regeln geben, aber wenn man das dann den Schülerinnen und Schülern mit beigebracht hat und zutraut, dann macht das nämlich auch Spaß, okay, weil sie dann eben Selbstwirksamkeit haben und merken, ich kann was bewirken.
Wir müssen schon zum Ende kommen. Canceln, Keifen, Kritisieren war unser Thema heute Abend. Wir haben diskutiert, wie wir einfach besser miteinander reden können. Bei mir zu Gast Frank Richter aus Dresden und Dennis Fries aus Düsseldorf. Ich bin Doreen Jonas, sag danke fürs Mitmachen und bis bald mal wieder.